Radio OKJ.
Dein Radio für Muck.
Dein Radio für Unterhaltung.
Dein Radio für Infos.
Der Lokalsender aus Jena.
Für Jena und Umgebung.
Täglich von 14 bis 20 Uhr.
Ihr empfangt uns auf 103,4
oder im Kabel auf 107,9.
Du hast kein Radio?
Dann besuch unseren Livestream auf www.radio-okj.de.
Und herzlich willkommen jetzt zum neuen Datenkanal. Ich hoffe, wir sind auch jetzt richtig ordentlich auf Sendung mit unserem neuen Sendeplatz und mit der neuen Sendung im ersten Jahr, umgekehrt mit der ersten Sendung im neuen Jahr. Du müsstest auch noch.
So, jetzt also, könnte ich auch was sagen.
Ah, ja.
Genau.
Dann sind wir
wunderbar
zusammen.
Wunderbar. Ich versuche noch ein bisschen den Regler in eine gesunde Höhe zu kriegen. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum neuen Datenkanal, dem ersten Live-Datenkanal dieses Jahres. Dem 42. Datenkanal in unserer Sendegeschichte.
Richtig.
Und ja, wie ihr vielleicht alle wisst da draußen, ist es ja dieses Jahr so, dass sich beim OKJ ein bisschen was geändert hat. Das heißt, aus dem offenen Kanal ist das Bürgerradio geworden. Und deswegen haben wir hier noch so ein paar Ankündigungen, die wir vielleicht nochmal für die Stammhörer hier aus der Jena Umgebung mit bekannt geben wollen. Und zwar wird also jetzt den Datenkanal geben von 14 bis 16 Uhr. Wir werden also gleich nochmal ein bisschen das Thema vertiefen und überhaupt erzählen, zu welchem Thema wir es auch reden. Genau, und damit haben wir sozusagen den Teil der lokalen Nachrichten beendet.
Oh, ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung.
Genau. Und können uns dem Datenkanal widmen. Wie gesagt, das ist heute die 42. Sendung.
Die 42 sollte einigen unter euch dann schon wieder bekannt vorkommen und genau dieser Zahl wollen wir uns widmen.
Genau, also 42 ist ein Bestandteil der Zahlenmystik. Es gibt ja so verschiedene Zahlen, die so Sonderbedeutungen haben. Also wir hatten ja schon mal eine ähnliche Sendung gemacht, das war unsere 23. Sendung, die auch sozusagen in der Zahlenmystik eine Bedeutung hat. Und die 23. Sendung, wer sich noch erinnern kann, da ging es also um Verschwörungstheorien und man weiß auch bei der Zahl 23, da stehen Sie dahinter und da haben wir also dort versucht, das Thema Verschwörungstheorien ein bisschen zu behandeln. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen. Also ich denke, wenn wir an die 7 denken oder die 13, also so 7 ist eher die Glückszahl, 13 eher die Unglückszahl. Es soll ja Hotels geben, die haben keine 13. Etage und Fahrstühle, die die 13 weglassen, sondern lieber eine 12a oder sowas einbauen. Da gibt es ja schon relativ viel Aberglaube. Und so gibt es natürlich eine ganze Reihe anderer Zahlen, denen so eine Sonderbedeutung zugemessen wird.
Genau. Und eben unter anderem auch der 42. Und so wir im Prinzip mit dem Lokalen hier angefangen haben, können wir uns dann natürlich etwas weiter hinaus begeben.
Jetzt, weit weg.
Ja, ganz weit hinaus in das Universum und finden dann dort auch die Zahl 42 wieder. Und das ist mehr oder weniger eben auch der Anlass, der Gegenstand der Sendung heute. Denn es gibt ein Buch oder beziehungsweise eigentlich war es ein Hörspiel bei der BBC und in der die Zahl 42, mal kurz mit erwähnt wird, eigentlich auch mit einer recht tragenden Bedeutung, denn im Grunde eine ganz andere Bedeutung wird der Erde dort beigemessen. Um dieses Ganze herum entspinnt sich natürlich dann auch noch wesentlich mehr. Im Grunde, um es im Prinzip daran festzumachen, wir wollen heute eben mit euch durch die Galaxis reisen.
Wie heißt denn nur dieses ominöse BBC-Stück?
Der Anfang war im Prinzip per Anhalter durch die Galaxis.
Genauso wie das Buch. Und der informierte Zuhörer wird vielleicht auch den Film beziehungsweise auch so eine Serie dazu kennen. Genau.
Ja.
Genau, und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen wollen. Also heute über den Hitchhiker reden, also über das Buch Beanhalter durch die Galaxis und die diversen anderen Bände, die der, wie war das, vierbändische Trilogie in fünf Teilen oder sowas?
Ja, genau. Irgend sowas hatte ich nämlich gestern auch noch mitgelesen. Genau, also mir persönlich liegt halt der ultimative Reiseführer durch die Galaxis vor. Also wirklich dann die Erweiterung mit allen Bänden zusammen plus ganz und gar noch einer Zusatzgeschichte, die wohl einzuordnen ist zwischen dem vierten und dem fünften Band. So als kleiner Einschub, der einfach auch danach gekommen ist. Die eigentliche Serie oder die Anfänge waren in 70er Jahren, wo ja, also die BBC als große, also das als öffentliche Radioanstalt in England, in Großbritannien, produziert halt auch viel, beziehungsweise damals auch im Rahmen des Radios halt viel. Heutzutage ist die BBC halt auch mit durch viele Fernsehproduktionen bekannt. Und an der Stelle hat unter anderem eben die BBC oder mit Douglas Adams zusammen die das Hörspiel Per Anhalter durch die Galaxis geschaffen. Mhm. Und an das Ganze hat sich aber dann im Prinzip, ursprünglich war es wohl eben auch angelegt als eine Trilogie, hat dann aber so viel Anklang gefunden, dass man es dann auch noch entsprechend ausgebaut hat.
Genau. Also das sieht man ja auch bei diversen anderen Büchern oder Filmen. Also mir fiel da gerade so Star Wars ein. Die, ich meine, wo natürlich es gab erst die ersten drei Teile und der Rest galt irgendwie als unverfilmbar. Dann hat man sich doch noch weitere drei einfallen lassen. Und jetzt ist so mein Eindruck zumindest, dass man also dass die Filmemacher den Eindruck haben, doch damit viel Geld verdienen zu können. Und jetzt werden noch irgendwie andere Sachen, also Clone Wars und Star Wars, sonst was dann noch erfunden, und wird es sozusagen versucht, noch ein bisschen weiter rauszutreiben. Hm. Und ich weiß gar nicht, ich hatte gerade noch so einen anderen Gedanken, wo ich einen ähnlichen Eindruck hatte. Keine Ahnung, kommen wir vielleicht wieder. Also es ging im Buch.
Ja, und hier war es von Anfang an eben auch mit als Hörspiel angelegt, sprich im Prinzip im Radio, das heißt also nichts Visuelles. Und jedenfalls in dem Vorspann oder in dem, hier sind glaube ich nämlich zwei Vorworte in dem ultimativen Führer durch die Galaxis aufgeführt. Und da ist mit gesagt, dass es auch mit von dem Publikumswirksam, also wie dieser, die das Hörspiel selber gewirkt hat, muss es wohl auch so mit gewesen sein, dass einige davon, naja, mit angetan waren, so im Sinne von Polizeianrufen und Ähnlichen, weil sie diese Geschichte auch in einem gewissen Rahmen mit für glaubwürdig hielten.
Okay. Also es gibt, das fällt mir nur der Name des Stücks ein, auch so ein Radio, ja, ich glaube, entweder war es eine Radio- oder eine Fernsehsendung, wo quasi auch so ein Horrorszenario gebaut wird und wo dann die Leute wirklich auch Panik gekriegt haben, aber mir fällt ich habe noch so eine ungefähre Idee, ich muss mal gucken, ob mir das einfällt.
Es muss wohl auch wirklich sonst immer mit guter Produktion gegeben haben, also auch Hörspielproduktionen in einigen Ländern oder zu einigen Zeiten, die auch wirklich massiv, also ganz stark mit auf das Publikum gewirkt haben.
Und genau, doch, das, also wie ich das schon dachte, das war Krieg der Welten, wo 1938 ein Radiohörspiel gesendet worden ist, das ist also von Orson Welles geschrieben worden, und ja, das führte dann wohl dazu, dass bei der ersten Ausstrahlung irgendwie ein paar Leute auch panisch wurden.
Sie haben einen Ausbruch, naja gut, 38, das war auch eine ungünstige Zeit für Kriegsbeschwörungen, in dem Sinne Kriegsgeschichten. Ja, genau. In dem Sinne, es beginnt alles eigentlich im beschaulichen England. Im Buch wird auch nicht mal richtig der Ort oder ähnliches erwähnt.
Echt?
Nee, ich habe vorhin...
Hast du das nochmal nachgelesen?
Nee, ich habe... also ich muss persönlich gestehen, ich habe meinen Klopper, ich habe auch die in Englisch. Also ich habe keine Übersetzung, sondern ich habe eine englische Kanzel gelesen, und das ist auch schon etliche Jahre her.
Okay.
Von daher sind wirklich so einige Erinnerungen verblasst, beziehungsweise habe ich die jetzt erst die Tage wieder wachgerufen. Noch mal ein bisschen wirklich auch die Geschichte nachzuvollziehen. Bei einer der Seiten im Internet war ich mit drauf gestoßen. Es wird wohl, also im Umfeld von London soll wohl die ganze Geschichte beginnen. Da soll wohl der Protagonist des Ganzen, der ganzen Geschichte, der uns, der eigentlich das komplette oder fast das komplette Buch hindurch die zugegen ist, soll dort eben wohnen beziehungsweise gewohnt haben. Hm. Denn damit geht, hast du was?
Nee.
Aha. Denn damit geht die ganze Geschichte los, dass der liebe Arthur Dent das morgens aufwacht, dann in sein Badezimmer geht und dort die bei der Morgentoilette aus dem Fenster blickt und einen Bagger sieht. Hm.
Aus meiner Sicht ist das ja noch gar nicht so richtig der Anfang, sondern da ist bist du ja quasi schon mittendrin in der Geschichte. Also das Buch fängt ja quasi mit so einer Art Vorwort ein, mit dieser Vorgeschichte. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, die Geschichte zum Buch. Wie ist das Buch entstanden?
Achso, ja gut, es gibt noch sozusagen die Anleitung, wie das Buch zu lesen ist. Also ich muss sagen, Jörg hat wirklich hier einen unglaublichen Klopper mit dabei. Wie viele Seiten hat dein Buch eigentlich?
800 und irgendwas. Hm. Oder also ja, ich... Ja, genau. 815 Seiten.
Ja, also das ist halt, also das umfasst halt wirklich die ganzen Teile. Ich habe die Bücher als einzelne kleine Taschenbücher quasi mit. Und was ich eigentlich meinte ist, dass sozusagen bevor jetzt Arthur Dent aus seinem Tiefschlaf da erwacht und aus dem Fenster schaut, gibt es am Anfang so eine kleine, sozusagen wie eine Art Einführung, wo erstmal ein bisschen erklärt wird, dass es also da draußen in der Galaxie irgendwie so einen kleinen Planeten gibt, dass dieser Planet, der hatte halt irgendwie ein Problem, sozusagen. Also da wird sozusagen ein bisschen eingeführt, was jetzt demnächst kommen wird. Wird also ein bisschen auf die Erde hingeführt und auch sozusagen dieser Hitchhiker kurz erwähnt, also sozusagen, das ist quasi hier so ein bisschen selbstreferenziell in dem Buch. Hm. Das heißt, das Buch im englischen Original heißt das The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Na, der Reiseführer durch die Galaxis.
Genau. Ja, im Deutschen ist der Titel halt Per Anhalter durch die Galaxis ein bisschen abgewandelt. Dieses Buch, also der Titel des Buches, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ist aber auch gleichzeitig eben ein Buch, was innerhalb des Buchs wieder eine Rolle spielt. Also das, worum es geht.
Ja.
Also das wird sozusagen am Anfang hier so in so einer kurzen einführenden Geschichte erklärt und sozusagen eine der wichtigsten Sachen, die das Buch beinhaltet. Es ist ganz vorne auf dem Umschlag sozusagen des Hitchhikers steht in dick gedruckten Lettern, da stehen die Worte Don't Panic, also keine Panik. Ich weiß nicht, steht das bei dir eigentlich auch?
Bei dem
steht es nicht. Jörg hat irgendwie eine falsche Ausgabe erwischt.
Nee, haben sie es auch nicht.
Ich glaube, Jörg haben sie beschissen. Geht's halt los, dass die Geschichte halt dann ihren Lauf nimmt und es wird am Anfang ein bisschen kurz was zu dem Anhalter erzählt. Ja, dann kann Jörg wieder erzählen, dann ist halt der Arthur, der einfach aufwacht und dann irgendwas sieht.
Ja.
Ich glaube, er spürt erstmals. Zunächst sieht er noch gar nichts.
Boah, so genau habe ich jetzt gar nicht reingeguckt, wie es lief auf alle Fälle.
Also ich kann mich noch erinnern, dass irgendwie, entweder war er am Zähneputzen und ihm ist irgendwie was runtergefallen oder war da die Kaffeetasse runtergefallen. Also irgendwas war...
Nee, er war im Bad. Durchs Badfenster.
Er hat irgendwas Gelbes gesehen.
Genau.
Und sozusagen, also so am Zahn, also das wie, manchmal kennt man das ja auch so, man sieht irgendwas, nimmt das aber gar nicht wahr und sozusagen im Gehirn arbeitet das irgendwie dann so im Untergrund weiter und bei ihm war das auch so, dass er das Wort Bulldozer, also irgendwie sich so langsam aus dem Hintergrund seines Gehirns so nach vorne gräbt und dann hat er dann sozusagen diesen gelben Bulldozer nochmal vor seinem Fenster dort wahrgenommen und das war natürlich erstmal schockierend, das Ganze wahrzunehmen. Und ja, was hat es mit diesem Bulldozer auf sich gehabt?
Der liebe Arthur Dent mit seinem Häuschen steht ungünstigerweise an einer Stelle, wo halt eine neue Ortsumgehung geschaffen werden soll. Soll dort eine neue Straße hinkommen? Um genau Platz für diese zu machen, sind eben jetzt gerade die Bauleute angerückt. und wollen sein Haus platt machen. Hm.
Und das fand er natürlich irgendwie wenig nett, wie man sich das vorstellen kann.
Richtig, beziehungsweise vor allen Dingen auch überraschend, weil ihm war das auch bis dahin nicht bekannt. Er hat natürlich dementsprechend protestiert und dort um sein Haus gekämpft.
Genau.
Aber.
Ja, und das, der Witz war ja eigentlich, dass sie, und das quasi so ein Punkt, der sich dann später nochmal wiederholen wird, dass sie gesagt haben, ja, dass die Unterlagen zu dem Abrissverfahren lagen halt irgendwie so und so lange in der Behörde und du hättest nur hinkommen können und Widerspruch einlegen und alles wäre gut gewesen und du hast keinen Widerspruch eingelegt, also ist es alles rechtsgültig und jetzt hab dich mal bitte nicht so, geh mal aus dem Weg. Und das gefiel ihm natürlich nicht und er hat sich dann eben voller Inbrunst vor diesen Bagger geworfen. Man hat gesagt, er bleibt jetzt einfach hier liegen. Und ich fand das auch schön, also das Buch hat so auch so eine gewisse zynische Note.
Ja.
Und da meint eben die anderen der Bauarbeiten, das kannst du doch nicht machen und du kannst doch nicht hier unendlich lange liegen und so weiter. Und da meint er nur so ganz trocken, naja, mal sehen, wer zuerst rostet. Und das ist sozusagen der Einstieg in die ganze Geschichte, dass Arthur Dent halt so ganz,
dort sein Haus eigentlich verliert.
Oder verteidigt, sagen wir mal.
Mhm. Ja, genau. In dem Sinne verteidigt. Gegen einen Beschluss, der eben schon seit Monaten auf einer Behörde zur Einsicht vorlag, gegen die er hätte auch Einspruch erheben können. Er hätte einfach nur hingehen müssen.
Ja. Ja. Ich meine, das setzt natürlich voraus, dass man auch davon weiß, dass es überhaupt gibt. Ja, aber das war halt sozusagen sein Pech. Und inmitten dieser, dramatischen Situation
genau.
tauchte dann sein Freund auf, oder Bekannter, sagen wir mal, der Ford Prefect.
Ja.
Und ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie es war, aber ich glaube, der versuchte ihn einfach dann wegzulotsen und hat gesagt, los, wir haben hier keine Zeit, dein Haus ist scheißegal, auf Deutsch gesagt.
Genau, wir müssen hier weg, wir müssen hier los.
Wir gehen erstmal in den Pub.
Pub, genau, wo er eben dann versucht oder erstmal erklärt, was in dem Sinne los ist, beziehungsweise wer er ist.
Genau. Achso, nee, und der Witz war auch noch, dass sie dem Bauarbeiter das Versprechen abbringt, dass er natürlich nichts macht.
Ach so, an das kann ich mich gar nicht erinnern.
Und, genau, und der Bauarbeiter verspricht das natürlich so mit dem Augenzwinkern, wir werden dein Haus nie anrühren. Und das war dann sozusagen für den Arthur der ausschlaggebende Moment zu sagen, okay,
dann
gehen wir doch mal ein Bier trinken und bereden die ganze Sache mal. Genau, und in der Kneipe dann erzählt ihm dann der Ford, was Sache ist. Genau, und was ist Sache?
Genau, also es steht, es geht eigentlich weniger um sein Haus und es geht weniger eigentlich um diese Umgehungsstraße, sondern es geht mehr darum, dass die Erde gerade Platz machen soll.
Genau.
Wir haben eigentlich just in dem Moment das Problem, dass eine Umgehungsstraße, ein Highway in der Galaxie, im Sonnensystem geschaffen werden soll und dafür ist dummerweise die Erde im Weg. Aber egal, auch dafür lagen im Prinzip die Pläne schon die ganze Zeit aus, schon konnten seit Jahren eingesehen werden auf Planet XY, also den Namen kann ich jetzt auch nicht mehr genau sagen, aber eben genau auch für diesen Highway, der da durch die Galaxie führen soll, lagen bereits die Pläne aus, man hätte sie einsehen können, die Erdenbürger hätten alle dagegen protestieren können, die Erdenbürger hätten einfach nur hingehen brauchen und sich darüber erkundigen bzw. eben tätig werden brauchen. Eben das Interessante ist, oder dieses schöne Spiel hier vom Buch, dass genau dieselbe Situation, wo in dem Sinne jetzt vorher die Bauarbeiter oder die Stadt war, oder umgekehrt, wo die Stadt im Prinzip gerade den Arthur genau mit diesen Argumenten kam, vor genau denselben Argumenten steht in dem Sinne gerade die Erde. Denn auch von den Erdenbürgern wusste keiner etwas von diesem Highway durch die Galaxie und natürlich hat sich auch keiner dementsprechend gerührt, bewegt und es stehen jetzt gerade die Raumschiffe kommen die Raumschiffe angeflogen, die entsprechend dort Platz machen wollen. eben die Bulldozer im Universum.
Genau, die Bauarbeiter des Universums, die dann so langsam ankommen. Das waren in dem Falle die Vogonen, die sozusagen die Bauarbeit machen und die ja gesagt haben, ja, wir haben jetzt einen Auftrag, die Erde wegzusprengen und ja, geht mal beiseite und habt es ja eure eigene Schuld, wenn ihr euch nicht gemeldet habt. Und ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, sich vor so eine Flotte von Raumschiffen zu werfen. Und ja, und das ist sozusagen die Situation, mit der so das Buch beginnt. Hm. Und ja,
und die Situation versucht eben Ford Arthur im Pub klarzumachen, was hier wirklich wichtig ist, um was es hier wirklich geht. Und dass sie an der Stelle weniger sich um das Haus Sorgen machen sollten, sondern eher, dass sie von der Erde wegkommen.
Genau.
Sprich, damit beginnt diese Reise durch das Universum. Sie verlassen, das hatte ich dann gestern auch noch, also erst wieder gelesen, sie verlassen mit einem elektronischen Daumen,
genau,
dem Tremper-Daumen in dem Sinne, die Erde und springen auf eines dieser Raumschiffe, die da gerade um die Erde kreisen.
Genau. Und 3 Sekunden später oder sowas wird halt die Erde gesprengt. Und dann ist halt also weg.
Genau, da ist Platz geschaffen.
Genau.
Die Bauarbeiter haben weniger zu tun, zwecks Wegräumen des Hauses.
Ja, genau, also das muss man vielleicht noch sagen, dass der Arthur, also die kommen dann, sie trinken halt in der Kneipe ihr letztes Bier, weil das war das Einzige, was dem Arthur auf der Erde, dem Ford Prefect auf der Erde irgendwie so gut geschmeckt hat, war das Bier und da musste halt irgendwie natürlich noch ein paar reinpfeifen. Und als sie dann wieder zurück zu ihrem Haus kommen, überraschenderweise ist das Haus nahezu abgerissen. Und da ist Arthur erstmal so ein bisschen enttäuscht, dass jetzt sein Haus weg ist, aber in dem Moment sind halt schon diese Raumschiffe tauchen dann auf und dann wird quasi klar, das Haus ist quasi völlig egal. Ja, und da gibt es so eine wichtige Szene, die sich auch so eine Gegenwartskultur, will ich mal sagen, mit übertragen hat, nämlich er muss ein Utensil, ist ganz wichtig, dass er mitnimmt und das ist sozusagen insbesondere für einen Anhalter auch ein wichtiges Utensil und das hat er dann in dem Haus, in der Ruine seines Hauses hat er das noch gesucht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das, was man unbedingt immer auf Reisen dabei haben sollte durch die Galaxis, ein Handtuch.
Richtig. Genau, also das Handtuch ist für einen Anhalter, der sich durch die Galaxis bewegt, das ist ein unglaublich wichtiges Utensil. Und das musste er sozusagen aus dem Haus noch mit retten, mitnehmen. Und das hat sich aber dann auch so ein bisschen mit eingebürgert, würde ich mal sagen. Also dieses Buch Perlhalter durch die Galaxis und auch die folgenden haben ja doch einen relativ großen, starken Einfluss aus meiner Sicht. Und gibt also auch einen
Kultcharakter richtig bekommen.
Genau. Und also insbesondere dem Autor will man sozusagen auch ein Gedenken setzen. Und deswegen gibt es den Towel Day, also den Handtuchtag, der immer am 25. Mai eines jeden Jahres gefeiert wird. Und wenn ihr also sozusagen da Leute seht, die den Handtuch irgendwie locker um die Schulter geworfen haben.
Nein, umgekehrt. Ihr solltet an dem Tag daran denken, ein Handtuch mitzunehmen.
Genau, das ist natürlich richtig. Genau.
Also man weiß eben auch nie, was kommt. Man sollte wirklich das Handtuch dabei haben. Unter Umständen steht halt morgen schon ein Ford neben einem und die Reise in die Galaxis beginnt. Mhm. Aus dem Grunde wirklich immer irgendwie mit gewappnet sein und ein Handtuch griffbereit haben.
Auf jeden Fall.
Denn es gibt dann so ein paar kleine Sachen, wo sich das Handtuch als praktisch, als nützlich erweist in den Geschichten. Aber eben auch an dieser Stelle, ich glaube, das Handtuch ist wirklich nur in den ersten paar Zügen, ich glaube nämlich auch nur in dem Dings von Bedeutung.
Ja, ja.
Das ist genauso wie später dann die Zahl 42, die findet zweimal Erwähnung oder sowas.
Ich weiß gar nicht, also vielleicht muss man nochmal sagen, dass das Buch Per Anhalter durch die Galaxis ist sozusagen der erste Teil.
Ja.
Und die anderen Teile, also ist dann nicht Per Anhalter durch die Galaxis 2 oder sowas, sondern tragen eigenen Titel. Also das Folgebuch ist das dann das Restaurant am Ende des Universums. Und ich glaube, in dem Buch spielt die 42 nochmal eine Rolle. Und dann später, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mehr. Also dann die Folgeteile heißen dann das Leben, das Universum und der ganze Rest. Mach's gut und danke für den Fisch. Und sozusagen der Zusatz ist dann einmal Rupert und zurück. Das sind die deutschen Titel. Also gerade der letzte, der heißt irgendwie Mostly Harmless. Das ist irgendwie mit einmal Rupert und zurück nicht unbedingt zu übersetzen. Also auch die, ansonsten sind die englischen Titel relativ gleich zum deutschen. Also das ist eben, wie schon gesagt, der erste ist The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dann The Restaurant at the End of the Universe, dann haben wir Life, The Universe and Everything und der vierte Teil ist So Long and Thanks for All the Fish.
Genau. Und da habe ich nämlich gestern interessant, also ist das in dem Wikipedia-Artikel mit drin, die Diskussion, dass es auch, die offizielle Übersetzung lautet wohl auch, mach's gut. Und es wäre aber sinnvoller, das Ganze als macht's gut zu übersetzen. Also man hat da, wurde gemutmaßt, entweder bei der Übersetzung irgendwas falsch gemacht, denn konkret bezieht es sich im Prinzip dann eigentlich eher auf die Menschheit und nicht auf die eine Person, die im Prinzip diesen Spruch hat. Und
genau. Also weißt du noch, woher das kommt? Macht's gut und dann danke für den Fisch.
Also von den Delfinen.
Genau.
Ja. Das dann schon. Ich wollte jetzt nämlich hier gerade mal anknüpfen. Es gibt ja sowieso immer die Diskussion Buch oder Film, beziehungsweise Original oder Übersetzung. Bei einigen Sachen muss ich habe ich auch schon die Vergleiche gehabt und da fand ich die Übersetzung genauso gut, genauso verständlich. Aber auch bei vielen Dingen. Also hier, ich kann es hier ganz konkret nur bei dem Film sagen, muss ich halt den einen Film, den ich von dem Per Anhalter durch die Galaxis gesehen habe, war ich echt enttäuscht, weil er inhaltlich an vielen Dingen Abstriche, Änderungen gemacht hat, die nicht so im Buch vorkamen. Und ich eben auch analog hier die Frage, wie gut im Prinzip die deutsche Übersetzung ist, ob man nicht eben hier mit diesen macht's gut oder mach's gut und ähnliche Diskussionen da auch wiederum Dinge verliert. Wer die Möglichkeit hat, glaube ich, ist es oftmals lohnenswert, einfach auch die englischen Texte, also englische Texte zu lesen, das englische Buch, weil auch viele Dinge, so der Sprachwitz, also der, was so ein bisschen wirklich die Worte benötigt, das geht dann an der Stelle einfach bei einer Übersetzung oftmals verloren.
Genau. Also ich muss sagen, ich habe so noch als Teenie, ich glaube zumindest müsste so Teenie-Alter gewesen sein, also gerne Simpsons geguckt. Also was irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, also damals schon auf Pro7 kam und vermutlich heute immer noch auf Pro7
kam. Immer noch.
Und also ich fand und finde die Simpsons einfach sehr schön. Also ich gucke die halt sehr gerne an. Und ich habe aber dann irgendwann, vermutlich als ich in den USA war oder sowas, dann mal das Original gesehen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass das also sozusagen nochmal sprachlich nochmal so viel mehr ist, als das, was es im Deutschen ist. Also das war für mich auch so eine Erleuchtung quasi, dass das also mal wirklich das Original sich einfach manchmal auch durchlesen muss. Und also hier beim Anhalter muss ich sagen, habe ich das Original nie gelesen, da kenne ich nur die deutschen Übersetzungen. Ja, vielleicht muss ich dann mal meinen Mitmoderator fragen, ob ich mir das mal ausleihen darf. Ja, aber ich habe momentan irgendwie so einen Stapel von noch zu lesenden Büchern. Ich denke, das ist auch so ein Phänomen, was der ein oder andere Hörer und Hörerin kennt. Also, wenn man irgendwie halbwegs gerne Bücher liest, dann sammelt sich das so an und dann.
Ja gut, die Bücherliste, das scheint auch so ein unendlich langes Ding zu sein.
Genau. Na gut, bei mir ist es so, ich habe zum einen eine To-Read-Liste von Büchern, die ich gerne mal lesen würde, die aber noch nie angeschafft sind. Dann gibt es aber auch sozusagen Bücher, die schon angeschafft, aber noch nicht gelesen sind. Und was ich sagen muss, es gibt auch Bücher, die ich schon gelesen habe, aber die ich unbedingt nochmal lesen will. Und das ist halt auch, also das, der Anhalter gehört bestimmt mit dazu, aber es gibt auch einige, die damit dazugehören. Also ich habe zu meinem letzten Geburtstag, glaube ich, so ein Buch geschenkt gekriegt, das heißt Thinking Fast and Slow. Langsames Denken, schnelles Denken oder sowas heißt es, glaube ich, im Deutschen. Und das hatte ich auch so, das ist auch so ein so 800 bis 1000 Seiten Wälzer, und das habe ich mal angelesen. Und das war aber gleich so interessant, dass ich das da weiterlesen musste. Und da geht es so ein bisschen um das Denken, also sozusagen um Denkprozesse, wie das Gehirn strukturiert ist und warum man halt so denkt, wie man denkt. Und das ist also verschiedene Funktionsweisen im Gehirn gibt und also auch wie dann später Entscheidungsprozesse ablaufen etc. etc. Und das ist also hochinteressant, zu lesen. Und das ist auch sowas, das muss ich jetzt irgendwie, will ich auch nur so in Ruhe lesen und nochmal sozusagen ein bisschen tiefschürfen, darüber nachdenken. Mhm. Und weil es ist auch sozusagen schön, um selber mal zu reflektieren, warum trifft man denn Entscheidungen so, wie man trifft? Und das ist auch so, also was ist eine Sache, die ich so bei mir festgestellt habe, dass dieses, also was man sich immer so vormacht, man trifft irgendwie objektiv irgendeine Entscheidung, ist natürlich völliger Blödsinn. Mhm. Sondern es gibt halt so viele Momente, wo man sich irgendwie beeinflussen lässt. Und das Buch zeigt das ganz schön, wo sozusagen diese Schwachpunkte im Denken sind und dann kann man halt seine Schlüsse draus ziehen. Mhm. Also das ist eines von vielen Büchern, die ich nochmal lesen will.
Und ja. Weil man, also das ist auch mit eine Erfahrung bei mir, dass man manche Bücher auch das zweite Mal mit wesentlich bewusster liest oder dann hat man im Prinzip, dann fallen einem wieder andere Dinge auf, beziehungsweise eben weil man auch schon wieder das Ende kennt, achtet man dann auch wiederum auf andere Kleinigkeiten oder auf andere Punkte wesentlich stärker. Und ich habe ja hier jetzt das Englische. Bei mir sind dann auch zum Glück mit der Zeit die sprachlichen Fähigkeiten
gewachsen.
Ja, denn das Buch habe ich, ich habe es wesentlich länger schon besessen, bevor ich es gelesen habe, weil ich da, glaube ich, auch 3-4 Anläufe gemacht habe, bevor ich wirklich ernsthaft dann reingekommen bin und dann weitergelesen habe. Aber auch wirklich, bei mir war es persönlich halt im Englischen geschuldet, dass ich da halt erstmal wirklich mich sicher fühlen musste. Mhm. Denn auch das hier, muss ich sagen, es ist halt eben auch Literatur. Mhm. Es ist nicht gerade wie so ein stupider Englisch, also wie eine Manpage.
Wobei, es gibt also, da sicherlich auch feine Unterschiede.
Oh ja. Aber der Standard-Computertext hat einen recht beschränkten Wortschatz, einen recht speziellen Wortschatz, was nicht unbedingt zu vergleichen ist mit Literatur. Aber auch bei Literatur kommt man dann wirklich rein. Ja. Unter Umständen, also was ich dann halt oft gemacht habe, mehrfach gelesen. Genau. Dass da eine Seite oder sowas oder beziehungsweise auch nachgeschlagen, Wörterbuch dazu. Und wenn der Begriff dann doch irgendwie wichtig erscheint, dann nochmal mitgeguckt, was ist es denn wirklich?
Also machst du es aktiv so, dass du Wörter dann nachschlägst beim Lesen?
Also nicht alles, aber ich lese zum Beispiel also auch Krimis und die sind, da kommt es dann manchmal wirklich auf den Begriff drauf an. Also wenn er jemanden tötet, dann ist es halt entscheidend, ob es nun
wie es passiert ist.
Ja, genau. Und solche Dinge. Und manchmal ist es halt wirklich, dass man das Wort aus dem Kontext erschließen kann oder glaubt, erschließen zu können. Und andere Dinge, da muss man einfach mal nachgucken. Ja. Und es sind teilweise aber auch, jetzt bei den Romanen oder sowas ist mir nicht aufgefallen, aber so bei einigen Fachsachen, wo ich dann teilweise die Wörter auch nicht unbedingt finde. Oder beziehungsweise, wo sich dann auch zeigt, dass sie verschiedene Bedeutungen haben. Ich hatte es jetzt im Rahmen von Fernsehserien und sowas mitbekommen gehabt, dass da einige Sachen, ja, also dass ich da auch erstmal ein bisschen geguckt habe, was denn eigentlich richtig gemeint war mit bei diesem Satz. Okay. Und ich persönlich würde eigentlich dazu, also kann echt dazu raten, auch mal in dem Sinne sich an andere, an Literatur in dem Sinne in anderen Sprachen, wer vielleicht das Französische mächtig ist, der mag auch da vielleicht richtig Literatur lesen, das in dem Sinne wirklich mal zu wagen, sich unter Umständen durchzuquälen, aber es bringt was. Also es hat wirklich für mich persönlich hat es einen Zugewinn.
Also was ich noch fragen wollte, wo guckst du die Wörter dann nach? Machst du das über irgendeine Handy-App oder hast du ein Wörterbuch als richtiges Buch daneben liegen?
Nee.
Oder?
Also wörterbuchmäßig bin ich wirklich vom Buch weggekommen. Aha. Gucke ich entweder bei Leo nach.
Okay.
Oder Lingui ist.
Kann ich nicht.
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Die haben such mal bei ist Lingui,
genau. Mit E oder I?
Nee, mit E. er müsste jetzt bestimmt auch einen Verbesserungsvorschlag machen. Die haben dort, im Internet Texte halt hergenommen, haben auf den Webseiten geschaut, wo es schon alles Übersetzungen gibt. Oftmals ist ja eine Webseite selbst schon übersetzt und dort haben sie versucht, die englischen den deutschen Begriffen zuzuordnen und auf die Art und Weise sich ein Wissen, eine Wissensbasis zu schaffen, um dann eben sagen zu können, was dieses Wort wird so und so übersetzt. Das Interessante ist, sie haben dann im Prinzip auch eine Häufigkeit der Verwendungen. Also das ist das, wo auch bei Lingui ich oft mit reinschaue, was ist der griffige Begriff, also oder häufig verwendete Begriff in dem Sinne, was wird eigentlich, denn wenn ich im Wörterbuch nachschlage, hat man ja oftmals einfach zu einem Begriff, zu einem Wort verschiedene Übersetzungen, wobei nicht unbedingt die Übersetzungen korrekt sind, beziehungsweise b, die dem gängigen Sprachgebrauch entsprechen. Mir fällt da nämlich zum Beispiel so diese Übersetzung ein, also das eine krasse, was ich halt kenne, Passport on you up. Genau. Passport.
Ach, pass bloß auf dich auf.
Ja. Da hat auch jemand das Wörterbuch knallhart hergenommen, hat eben Pass nachgeschlagen, hat da im Passport gefunden.
Ja.
Und on you up.
Auf dich auf.
Ja, würde glaube ich auch kein Engländer sagen. Ja. Oder
das ist halt wie das Mirror Egg oder sowas.
Mirror Egg, okay. Ja, das Eck, ja klar.
Also es gab auch so, also das muss auch noch so in meiner Jugendzeit gewesen sein, wenn ich das richtig zuordne, gab es mal so ein Buch English for Runaways, also Englisch für Fortgeschrittene. Und das, da waren halt so verschiedene solche Wendungen mit drin. Also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das, My Dear Mr. Singing Club ist auch so eine Redewendung, die aus dem Buch stammte. Mein lieber Herr Gesangsverein.
Ach so, ja.
Genau, also das, ich erlebe das auch momentan so, wenn ich mit Arabern mich unterhalte, die jetzt irgendwie gerade neu hier sind, die noch wenig Deutsch sprechen und wir dann versuchen irgendwie mit hier Google Translate irgendwie uns zu kommunizieren, das klappt in beide Richtungen gar nicht. Also wenn sie sozusagen einen arabischen Text eingeben, also irgendwie einen Satz und lassen den ins Deutsche übersetzen, habe ich keinerlei Ahnung, was das sein soll. Und genauso ist es aber umgekehrt. Wenn ich in Deutsch was eingebe und lasse es nach Arabisch übersetzen, gucken die mich einfach auch nur mit großen Augen an oder sind peinlich berührt. Ich weiß halt dann auch immer nicht, was dabei rauskommt. Also, aber das, ich glaube, da haben beide Seiten gelernt, dass man das nicht unbedingt ernst nehmen muss, was da steht.
Also das kann ich auch bei Google Translate sagen. Ich lasse mir auch Sachen lieber ins Englische übersetzen. Da ist Google noch einfach besser.
Ja.
Und übersetze dann selbst aus dem Englischen ins Deutsche, lese dann die englische Übersetzung eben, als zu versuchen, Texte von einer fremden Sprache ins Deutsche oder von Deutschen in eine fremde Sprache.
Also was ich da also einen recht interessanten Ansatz finde, ich weiß auch nicht, ob wir da vielleicht schon mal sogar mal im Datenkanal drüber gesprochen haben, stammt von dem, ich glaube Louis von Jahn heißt er, oder Louis von Ahn. Das ist der Mann, der für die Captchas im Internet verantwortlich ist. Also der hat sich diese Idee gehabt, dass wenn man jetzt sozusagen Spammer erkennen will oder Computer erkennen will, dann schaltet man einfach so ein Bild mit verzerrten Buchstaben vor. Und das kann ein Computer ganz, ganz schwer erkennen, aber für einen Menschen ist es immer noch recht einfach zu erkennen. Und das hat er dann irgendwie gemacht, hat er diesen Recaptcha.net Service da ins Leben gerufen. Und dann ist es halt auch, das ist ganz, ganz viel implementiert worden. Und irgendwann haben die dann Studien darüber gemacht und haben gesagt, das wird jetzt irgendwie von so und so vielen Millionen Leuten benutzt und jeder Mensch hat irgendwie, ich weiß nicht, braucht im Durchschnitt so und so viele Sekunden, um das Captcha zu lösen und global gesehen waren das, ich weiß nicht, Millionen von verschwendeter Arbeitszeit. Und dann war sozusagen die Überlegung, was kann man denn, wie kann man das ändern, wie kann man sozusagen aus dieser verschwendeten Zeit was Nützliches machen und in Kooperation mit Google sind die dann auf die Idee gekommen und sagen, Google digitalisiert ja Bücher. Und digitalisieren nicht nur, sondern machen auch eine Texterkennung. Und da gibt es aber immer Texte, das Ozean nicht erkennen kann, weil es irgendwie verrutscht ist und so weiter und so weiter. Also haben sie gesagt, diese Textbausteine, das Wort oder sowas, präsentieren wir als Capture und lassen das lösen. Und sozusagen jetzt lassen wir einen Algorithmus drüber laufen und sagen, okay, wenn 1000 Leute, also wenn wir von 1000 Leuten 900 das Wort XY erkannt haben und 100 YZ oder sowas, dann wird wohl XY richtig gewesen sein und dann ist das die richtige Lösung für das Wort. Und haben sozusagen das durch dieses vielfache Lösen dann eben das wieder eingespielt, haben dadurch auch, ich weiß nicht, wie viele Millionen Bücher im Jahr dann nochmal übersetzt oder in Textform gebracht, die was vorher nicht ging. Also das war sozusagen eine Erkenntnis, die er hatte, die er dann sozusagen, also wo die Leute hat wirklich arbeiten lassen. Und dann ist er halt auf die Idee gekommen, was kann man denn noch so Schönes machen? Und seine Idee war, dass man eigentlich das Web von einer x-beliebigen Sprache in eine andere Sprache übersetzen könnte. Und daher bietet er jetzt an, das Angebot steht auch immer noch, dass man eine Sprache erlernt und sozusagen, man kriegt sozusagen so einen Grundunterricht in der Sprache, lernt so einfache Worte. Und dann kann man Texte übersetzen und fängt sozusagen an, von einer Sprache in eine andere Sprache zu übersetzen. Also zum Beispiel in meinem konkreten Fall heißt es, ich habe einfach mal mir die Sprachen angeguckt, ganz am Anfang. Und was für mich interessant war, war Spanisch. Und da habe ich sozusagen, ich gebe vor, dass ich Englisch kann und lerne sozusagen Spanisch. Also es gab halt nur diese Englisch-Spanisch-Kombination. Und lerne ich halt so ein paar einfache spanische Vokabeln. Und sozusagen zur Übung kriege ich dann kann ich mir einen Text heraussuchen lassen. Und das sind manchmal Wikipedia-Texte, das sind von Blogs Texte und diverse andere Texte. Und kann mir sozusagen aus dem Text wiederum einen Satz rausnehmen und übersetze den Satz. Und gebe den sozusagen als übersetzten Text ein. Und dann können jetzt andere wiederum meinen übersetzten Satz lesen und sagen, okay, das stimmt, oder korrigieren den nochmal. Genauso gut kann ich sozusagen andere übersetzt, schon übersetzte Texte wieder lesen und die wieder korrigieren oder eben raten und sagen, passt. Und dann ist sozusagen wieder die Idee, wenn irgendwie 1000 Leute den Satz für richtig und korrekt empfunden haben, dann stimmt das. Und er hat das auch sozusagen wissenschaftlich unterlegt und das untersucht und meinte, dass der Ansatz führt dazu, dass es also mit einer Epsilon-kleinen Abweichung, also wirklich dem einer professionellen Übersetzung entspricht. Und jetzt sozusagen der Witz, was man eben noch machen kann als angemeldeter Anwender, man kann Texte auch hochladen. Wenn man sozusagen einen gemeinfreien Text hat, also Bedingung ist, das darf ja halt kein, es kann ein kommerzieller Text sein, aber wenn man das einen kommerziellen Text nimmt, muss man dann auch dafür den Dienst bezahlen.
Ach so.
Und wenn man einen gemeinfreien Text hat, kann man den einfach so hochladen. Und das mache ich manchmal. Das ist irgendwie Sachen, die mich interessieren. Also manchmal findet man auf irgendwie englischen Webseiten, französischen, also in meinem Fall war es auf Frankreich, also in französischen Seiten irgendwelche Texte, die erstmal interessant scheinen, aber meine französischen Kenntnisse gehen gegen null. Und dann lade ich halt den Text hoch, warte so meistens so zwei Wochen bis einen Monat und dann hat man eine Übersetzung, mit der man was anfangen kann. Und das ist irgendwie total angenehm und das ist auch also lesbar alles und es ist irgendwie sehr schön. Das ist also auch so ein Service.
Ja, finde ich auch wirklich eine interessante Nutzung. Also die Kombination derer, die hier im Prinzip die Sprache lernen. Denn da ist es ja in der Regel, dass man einfache Sachen, kleine Sachen übersetzt, um sich dadurch zu steigern. Aber im Prinzip auch wieder hier, die Gemeinschaft schafft daraus halt den großen Wert. So im Sinne der Wikipedia, wenn man das als Vergleich hernimmt. Und dann hat unter Umständen aber auch wiederum der Einzelne davon den Nutzen, weil genau der Text, den er braucht oder den er will, ist für ihn übersetzt worden.
Genau. Also das finde ich halt schon ziemlich cool. Also das gibt halt auch eine Handy, also eine Android-App dafür. Und das ist, also da kann man halt mal so 5 Minuten sich hinsetzen und mal so eine Lerneinheit einfach durchmachen. Das ist halt also auch nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Stunde pauken muss oder so. Das ist also auch so ein bisschen so gestaltet, locker, dass man das angenehm macht. Und die haben auch also seit einigen Versionen eine Spracherkennung dabei. Also das heißt, ich habe entweder die Möglichkeit, dass die mir einen englischen Text vorgeben und ich übersetze den ins Spanische und spreche den ins Telefon ein. Oder die haben einen spanischen Text und ich muss den einfach nachsprechen. Und mittlerweile ist diese App, also diese Spracherkennung so gut, dass sie ein Wort, wo ich das Gefühl habe, ich spreche das korrekt aus, dass es auch das korrekt gesprochen erkennt. Und Falschangaben auch erkennt. Am Anfang da konntest du ein ganz anderes Wort sagen und korrekt. Also das war am Anfang war die Fehlerrate recht hoch. Aber das hat sich also in meinem Beispiel zumindest sehr so weit eingeschränkt, dass ich das Gefühl habe, dass das viele Worte als korrekt, also die ich korrekt ausspreche, auch als korrekt gesprochen anerkennt und Falschaussagen eben entsprechend falsch erkennt.
Aber ist dieser Text, den du dann dort vorliest, in dem Sinne schon digital oder ist der auch als ein Bild?
Der wird mir als Text angezeigt.
Der wird dir richtig, okay, also die kennen dafür mehr oder minder schon die Worte.
Genau.
Ah, denn auf die Art und Weise kannst du, das ist im Prinzip Trainieren einer KI zur Erkennung von Sprache.
Ja.
Das ist natürlich klasse, denn wird man dadurch wirklich eine Breite von Leuten erreichen, also einfach sprachlich, stimmlich die Sachen. Das sagt mein Kind mit einem sehr hohen Stimmbereich, also mit hohen Frequenzen. Das spricht mal ein Mann mit Tiefen, mit einem ordentlichen Bass. Also von der Seite her, das ist schon eine sehr gute Idee.
Ja.
Denn also das, was ich noch vor ewigen Jahren da kannte, von einem Programm, von einer Anwendung, die dass man da auch vorher erstmal auf sich gezielt das Programm einsprechen musste.
Ja, das stimmt. Ja, auch wie die diversen Handschriftserkennungsprogramme, das erkenne ich auch so noch so von vor, ich weiß gar nicht, 10 Jahren oder sowas.
Ja, genau.
Die musste man halt mit seiner eigenen Handschrift trainieren. Und dann haben sie auch passable Ergebnisse erzielt, aber...
Dann durfte kein anderer,
genau,
beziehungsweise dann durfte man nicht in einer anderen Verfassung sein, sprich leicht alkoholisiert oder ähnliches. Also an der Stelle gibt es diverse Möglichkeiten im Web, sich Übersetzungen oder also Texte, Worte übersetzen zu lassen. Nicht nur im Prinzip das Google Translate. Und wer in dem Sinne mal irgendwie ein englisches Buch oder unter Umständen jetzt genau das von uns heute angesprochene Buch in die Hände bekommt, dem ist vielleicht auch damit geholfen, dass er sich hier und da mal einfach die Unterstützung von jemandem nimmt.
Genau.
Bei vielen Dingen eben, das fiel mir jetzt auch bei diesen spaßigen Sachen, the Mirror Egg oder the Yellow of the Egg.
Ja.
Das sind ja alle solche Idiome, die sind sprachgebunden. Also eben das Gelbe vom Ei, das sagt man im Deutschen.
Ja, genau.
Aber the Yellow from the Egg, dafür hat der Engländer einen anderen Begriff, eine andere Redewendung.
Genau. I understand only railway station oder sowas. Das wird er wahrscheinlich auch niemand verstehen.
Ja.
Also kein Engländer. Und das ist, also da gibt es ja viele, also ich meine, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Sendung zu solchen False Friends machen. Also der typische Gast, der in England hier zum Kellner sagt, I want to become a bloody steak. Also sozusagen die Idee ist, also ich möchte also bekommen wird sozusagen hier zu become. Aber es heißt einfach, ich möchte ein blutiges Steak werden. Also,
richtig.
Und das will man vielleicht ja nicht unbedingt.
Das ist richtig, ja. Become ist da halt eben dieser False Friend, der einen dazu verleitet, die falsche Übersetzung zu wählen.
Genau. Und da gibt es viele so eine Sachen, die, also wo man da reinstolpern kann.
Na, das beziehungsweise halt auch nochmal die lustigen Übersetzungen aus den Anfängen der Übersetzung. Mir fällt da im Prinzip dieser Luftmatratzenpressetabulator-Schlüssel ein. Oder kein Weltraum
links vom Gerät. Genau. Und das ist, das waren auch so also Handbuchübersetzungen, glaube ich, oder?
Also genau.
No space left on device.
Genau.
War das Englisch Original. Also kein Platz mehr auf dem Gerät. Also
genau.
Und Space und Weltraum ist halt nah beieinander.
Na, ist dasselbe Wort.
Genau.
Und das andere war at Lilo press tab key.
Ach ja, genau. Genau, na gut, wir brauchen ein bisschen mehr Computerkenntnis. Also Lilo war so ein Programm für
das war zum der Group-Ersatz.
Genau.
Was heute Group ist oder
also was unter Linux Group ist.
Ah ja, stimmt.
Es gibt irgendwie noch so andere Betriebssysteme außer Linux.
Ja, genau. Ja,
und Lilo, genau, das
war der Linux Loader, der im Prinzip dafür gesorgt hat, dass überhaupt Linux erstmal zum Starten kommt.
Genau, da konnte man die Tab-Taste drücken und
das wurde dann dem geneigten Nutzer mit dem geeigneten Programm auf diese Art und Weise übersetzt.
Ja, Luftmatratzen, wie war das? Luftmatratzen, Presse, Tabulatorschlüssel als ein Wort oder so. Also das ist schon verheerend.
Ja, wobei das eben auch wiederum eine Schwierigkeit des Deutschen ist, die zusammengesetzten Worte. Mir hat nämlich eine Freundin letztens von einem Buch erzählt, wo jemand versucht, Dinge zu erklären und sich schränkt sich selbst dabei auf einen Sprachwortschatz von 1000 Worten oder sowas ein, womit er im Prinzip dann nicht mehr neue Sachen oder wo er im Prinzip neue Sachen mit diesen beschreibt, was natürlich dann entsprechend komisch ist.
Aber ist das nicht auch die Idee von der Wikipedia? Es gibt ja so Wikipedia-Seiten in Simple English oder so Plain English oder so.
Ich glaube, ja, Simple English.
Und ich glaube, dass das auch sozusagen von der Grundidee ist, dass man nur einen ganz begrenzten Wortschatz hat.
Aber ich glaube nicht so primitiv. Also 1000 Worte ist nämlich wirklich krass. Also wir hatten nämlich dann auch drüber gesprochen, dass 1000 Worte im Englischen sind noch wesentlich mehr als im Deutschen. Denn eben, wir haben im Deutschen in der Sprache sehr häufig Wortzusammensetzungen. Mhm. Dass wir ganz einfach viele Dinge neu bilden, indem wir bekannte Worte zusammensetzen. Und auf die Art und Weise entsteht natürlich immer wieder ein neues Wort, was in dem Sinne nicht in diesem beschränkten Wortschatz drinsteckt. Also im Deutschen, es soll auch von diesem Buch die deutsche Übersetzung geben, was dann natürlich noch anspruchsvoller ist für die Autoren, beziehungsweise gab es da wohl auch ein Kapitel, wovor die Autoren resigniert haben, wo sie dann nicht mehr wussten, wie sie das im Deutschen erklären, übersetzen können. Okay. Und an der Stelle halt gestrichen haben, so ein ganzes Kapitel. Denn 1000 Worte ist schon recht wenig.
Genau. Ich versuche mich nur gerade mal dahin hinzuklicken, zu diesem Simple English. Also die Wikipedia zu Simple English hat immerhin 120.000 Artikel. Ich meine, wenn man vergleicht, also ich glaube, die Englische hat an die 2 Millionen, 1,5 bis 2 Millionen sowas geschätzt.
Ich hätte jetzt auch, also genau kann ich es nicht sagen, aber Millionen.
Ja, also das sind halt erstmal weniger.
Genau, aber ich glaube, der Gedanke bei diesem Simple English ist, dass Fachbegriffe, dass gewisse eben Floskeln und solche Sachen weggelassen werden, Redewendungen nicht in dem Sinne verwendet werden, was in dem Sinne den Anspruch an den Text natürlich mindert, aber ihn eben auch leichter verständlich macht.
Also vielleicht so kurz als Information, Es gibt also eine Wortliste Basic English, die offensichtlich 850 Wörter umfasst. Mhm. Und sozusagen die Wikipedia empfiehlt halt hier sozusagen, sich dieser Wortliste zu bedienen. Und wenn man damit nie auskommt, gibt es also nochmal das Basic English 1500, also mit 1500 Worten. Oder von Voice of America so ein Special English Lexikon, wessen man sich auch bedienen kann. Und sozusagen, das ist die Empfehlung, eben mit sozusagen Wortschatz von 850 Wörtern oder 1500 Wörtern eben zu beginnen. Und dann gibt es halt hier noch so ein paar Spezialregeln, also so Ausnahmen, wenn man da nicht weiterkommt, was man dann eben entsprechend machen kann. Und
was jetzt nämlich gerade auch mitstand, die Satzstruktur, dass man unter Umständen die Sätze nicht sprachlich anspruchsvoll gestaltet. Ja. Mir fällt da im Prinzip das ist das Fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner. Also irgendwas von Erich Kästner, wo der Schüler in die Klasse kommt und eine Entschuldigung vorträgt oder so ähnlich und das aber mit so vielen Schachtelsätzen und allem hin und her aufgrund seiner Angeschlagenheit fällt er, glaube ich, zum Schluss um oder so ähnlich. Also der wirkliche Literaturexperte weiß jetzt mit Sicherheit, von welchem Buch ich hier gestammelt habe, aber das ist wohl mit eines der schlimmst verschachtelten Sätze Texte und das ist natürlich dann in dem Sinne, wenn man es vor allen Dingen anderen, die die Sprache nicht als Muttersprachler sprechen oder lesen, verständlich machen will, dass die natürlich dann mit solchen Dingen erst recht zu kämpfen haben, wenn dann noch vor allen Dingen solche inhaltlichen Bezüge übergreifend über irgendwelche Schachtelungen notwendig oder zu beachten sind.
Also ich hatte jetzt so nebenbei nach so einem Tweet gesucht, und zwar der Twitter-Account Gedankenbalsam hat sozusagen einen Tweet verfasst, der da heißt: Die Möglichkeiten der deutschen Grammatik können einen, wenn man sich darauf, was man ruhig, wenn man möchte, sollte, einlässt, überraschen. Und das ist halt genau sowas, was du wahrscheinlich meinst.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, dass es von Lichtenberg, glaube ich, eben auch so einen Satz gibt, der also von der Struktur her genauso ist, was ich gerade vorgelesen habe, aber ich glaube so mit irgendwas zwischen 5 und 10 Verben beendet. Also man, das wäre am Ende quasi wie hier, möchte, sollte, einlässt, überraschen, so ein paar Verben da hingeworfen, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, passt das jetzt zusammen? Also.
Aber andererseits ist das halt eben auch mit das Schöne an einer Sprache oder an der deutschen Sprache, dass man unter Umständen solche Texte verfassen kann, dass man unter Umständen auch solche Sachen mitsprechen kann, vom Aufbau her, was dann eben also anspruchsvoll mitmacht und nicht nur im Prinzip einfache Primitivsätze, wo sich ein Hauptsatz an einen Hauptsatz an einer Hauptsatz reiht.
Genau. Genau, aber vielleicht kann man diese Gelegenheit mal nutzen und euch mal von unserer Sprache ein bisschen befreien, ein bisschen Musik einspielen. Genau. Wir müssen mal gucken, was heute unsere Musikbibliothek enthält. Also Jörg hat hier in den Tiefen seines Musikspeichers irgendwas geholt, was aber der Musikspeicher sagt gerade, er hat keine Lust mehr. Jörg muss erstmal sein übelst kompliziertes Passwort wieder eingeben und nach der Musik suchen.
Ich kann es auch notfalls vorlesen.
Ja, genau, kannst du auch vorsingen, weil es halt eigentlich um Musik gehen. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen kurz euch Musik aufs Ohr legen und danach werden wir dann nochmal ein bisschen wieder an das Thema Per Anhalter durch die Galaxis zurückkommen und euch dann noch ein bisschen was zu diesem ganzen Thema erzählen. Searching hasn't been working.
I'm gonna let you come. All of this wanting has left me with nothing. So I'm gonna let you come. So I'm gonna let you come to me. All of this searching hasn't been working. Still got these wandering heartbeats coming crazy, coming crazy, call me done. For having faith, faith to work out on its own. But I'm gonna let you come. Let you come to me. I'm gonna let you come to me. I'm gonna let you come to me. I'm gonna let you come.
So, hallo und zurück beim Datenkanal. Mist, jetzt ist uns genau das Dings weggesprochen, denn das ich wollte noch den Interpreten benennen. Halt.
Und genau, also Jörg hatte ja jetzt doch noch eine bisschen schöne Musik gefunden. Genau, und wollte euch noch erzählen, wie der Titel und das Musikstück hieß.
Genau, und das war von Michael McEthan, der Titel One Way Heartbeats. Genau, damit wir nämlich auch an der Stelle wieder uns ordentlich an die Regeln, also an die Lizenz halten und den Autor benennen.
Genau, das ist ja wieder Musik von Jamendo, nehme ich an.
Ja, richtig.
Genau, also jamendo.com findet man ganz viele tolle freie Musik. Mhm. Und ja, das war ein Titel davon, Michael McEachern. Mhm. Schwer auszusprechen. Aber wir werden das natürlich dann später auf datenkanal.org wieder verlinken, den Titel. Und dann könnt ihr euch den nochmal anhören oder auch das ganze Samtwerk des Autors
genau. euch anhören. Da hängt noch ein kleines Album eigentlich dran. Also noch mehrere Titel in dem Sinne. Oder ganz und gar eben auch dem, dem Sänger was zukommen lassen, sprich ihn unterstützen.
Genau. Das, also wir hatten ja vor der Pause so in einem kleinen Abzweig, also sozusagen der ursprüngliche Start unserer Sendung, unserer Diskussion war ja das Buch Per Anhalter durch die Galaxis und wir waren dann so ein bisschen in der Diskussion darauf gekommen, dass Jörg eben auch englische Bücher liest und wie er sie liest, mit Wörterbuch oder ohne und haben dann so einen Schwenk gemacht über Duolingo und auch über so Satzkonstruktionen, Schachtelsätze in dem Falle. Und also Jörg hat versucht, jetzt in der Musikpause nochmal was zu Erich Kästner zu finden, dass diesen Schachtelsatz, was aber nicht von Erfolg gekrönt war, das ist sozusagen nur so ein nettes Ding, was mir jetzt aufgefallen ist. Es gibt also auch so eine Art Wikipedia-Seite, die sich mit Zitaten befasst. Mhm. Also wikiquote.org. Mhm. Und da war jetzt sozusagen mein Ansatz, auch da mal zu gucken. Und wenn man versucht, bei Erich Kästner den Eintrag zu finden, steht dort nur ein großes Stoppzeichen mit dem Kommentar, der Autor oder dessen Nachlassverwalter wünscht, im Internet nicht zitiert zu werden. Also das ist mir auch neu, das ist jetzt also eine neue Erkenntnis, dass es Autoren oder Nachlassverwalter gibt, die eben nicht zitiert werden möchten. Und wenn ich das richtig deute, gibt es also insgesamt 4 Leute, bei denen das der Fall ist. Also Werner Mitsch, Manfred Rommel, und die Raumpatrouille und eben halt Erich Kästner, die beide hier sozusagen nicht zitieren, also wo es nicht gewünscht ist, dass man die Leute halt zitiert. Hm. Was halt so
interessant. Ist. Denn bei Erich Kästner sollte es ja maximal der Nachlassverwalter sein.
Ja.
Aber wer weiß, auf welche Art sich auch aus Zitaten und Ähnlichem Geld schlagen lässt. Und man daher hier vermeiden möchte, dass frei in dem Sinne etwas kursiert. Dem Wunsch soll einfach entsprochen werden.
Ja, genau.
Aber eben zurück nach diesem kleinen Exkurs in die sprachlichen Gefilde, wie man Bücher lesen kann, beziehungsweise an den Inhalt der gelesenen Sätze kommt.
Wobei, also das ist eben so eine Frage, die sich mir vorhin noch gestellt hatte. Wie du das Buch liest. Also liest du das quasi Wort für Wort, Zeile für Zeile? Nee.
Okay, also doch. also Ich lese das Buch, es sind sehr wenige Bücher, die ich, wie man so sagt, quer liest.
Okay.
Ansonsten ja, ich lese wirklich Wort für Wort.
Mhm.
Und bloß im Englischen ist es dann definitiv, dass dann halt die Lücken entstehen. Mhm. Dass man gewisse Worte nicht übersetzen kann, weil man es halt und sich daher das aus dem Kontext versucht zu erschließen.
Okay.
Aber dieses Querlesen mache ich maximal bei irgendwelchen Texten und überfliegen auch, na, höchstens bei beim Kontrollieren von irgendwelchen Abgaben von Hausarbeiten oder sowas.
Okay. Hm. Ja, nee, also es gibt ja so diverse Schnelllesetechniken.
Mhm.
Und also ich habe das auch, in der Regel muss ich sagen, lese ich das auch quasi Wort für Wort. Was ich aber beobachte, das ist, also bei manchen Büchern gibt es so für mich vorhersagbare Handlungen.
Ja.
Und da fange ich dann an, sozusagen nur noch zu scannen, wo ist sozusagen also dieser Strang zu Ende, und lese dann sozusagen am Ende weiter. Auch mit der Gefahr, dass ich dann vielleicht was verliere, aber da kann es so manchmal sein, dass ich da so zwei, drei Seiten überblättere und die gar nicht lese, weil ich das Gefühl habe, dass was jetzt hier gesagt wird, also ist mir völlig klar, was hier drin steht.
Genau. Das ist also auch ganz klassisch ist bei mir ein Paper. Im Paper im Netz, da ist es hochinteressant, im Prinzip die Zusammenfassung zu lesen,
genau,
den Abstract, und das, was drin steht, ist einfach nur nochmal bla bla.
Also kommt drauf an. Also
was man für Informationen sucht, ja, wenn man die Details sucht, die sucht man natürlich eben wiederum nicht in der Zusammenfassung oder im Abstract, beziehungsweise auch in, es sind viele, die beginnen im Prinzip immer wieder ein Kapitel, also einen Abschnitt im Buch, immer wieder, und gleich werden wir das und das erzählen. Also der erste Absatz in einem Abschnitt kann oftmals auch übersprungen werden. Solche Dinge. Ja. Aber also so bei gewissen Büchern oder sowas versuche ich dann, also wenn es nicht Fachsachen sind, sondern wenn es um Literatur geht, dann versuche ich natürlich auch irgendwo mit dem Buch in das Buch reinzukommen.
Mhm.
Und von daher ist es dann schon eher, dass ich dann auch das Zwischenzeug alles mitnehmen will. Beziehungsweise dann umgekehrt muss ich sagen, wenn ich an der Stelle bin und sagen kann, es ist mir zu vorhersehbar, dann klappe ich das Buch auch zu und lasse es komplett. Dann hat das Buch leider verloren, denn da ist dann für mich einfach der Reiz weg.
Ja.
Wenn man auf jeder zweiten Seite vorhersehen kann, wie die nächsten 10 Seiten werden. Aber solche Bücher gibt es definitiv.
Ja.
Genau,
also wir waren ja jetzt am Anfang der Sendung, haben wir so ein bisschen angefangen, über den Anhalter zu reden, also auch über den konkreten Inhalt des Anhalters, haben wir so ein bisschen erzählt, wie das Buch losgeht mit Arthur Dent, dessen Haus da weggebaggert werden soll.
Genau.
Und dann kam halt Ford Prefect, also sein Freund, zu ihm und hat ihm erklärt, dass jetzt gleich die Erde weggebaggert wird und dass das Haus keine Relevanz mehr besitzt. Und ja, und dann hat man gesagt, dass die dann noch einen Absprung schaffen, ihren Daumen raushalten. und ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, können die auch nicht kontrollieren, wie sie mitgenommen werden, sondern sie quasi auf das nächste.
Genau, das nächste vorbeigehende Raumschiff.
Kommen sie damit drauf, genau. Und das war in dem Fall halt das Mogonenschiff. Wo sie bei Prosthetnik Vogonjelz dann einsteigen und ja, der irgendwie not amused ist, glaube ich, oder?
Ich glaube, die steigen da nicht mal ein, sondern die
in so einem Müll-Dings.
Genau, in so Maschinenraum, Lagerraum,
ja, genau.
Sowas, wo sie sich entsprechend auch erstmal verstecken müssen.
Genau.
Und ja, also die Reise mit dem Raumschiff geht dann noch ein Stückchen weiter. Genau, sie werden dann entdeckt.
Genau, sie werden entdeckt und dann halt gefoltert. Also, weil, wie man ja weiß, bekanntermaßen sind Vogonen die schlechtesten Gedichterzähler des Universums. Oder nee, ich glaube die drittschlechtesten. Also das ist wieder so einer dieser Twists. Also, ich glaube, sie sind nicht ganz die schlechtesten, aber sozusagen die schlechtesten, wo man es noch halbwegs überleben kann. Aber man erleidet quasi Höllenqualen, wenn die ein Gedicht erzählen. Und Prosthetnik Vogonjelz will natürlich den beiden seine neueste Gedichtkreation da vortragen. Das ist sozusagen das, was dann passiert. Und dann habe ich auch so einen leichten Abriss, dass also der erzählt in das Gedicht, und es ist aber so, dass bei Arthur Dent, glaube ich, hinterlässt es keine Wirkung, und bei Ford, der windet sich halt vor Schmerzen. Also irgendwie bilde ich mir ein, also da ist jetzt sozusagen, ersetzt sich so ein bisschen die konkrete Erinnerung.
Genau. Das werdet ihr dann genau im Speziellen nachlesen. Also genau. Da werdet ihr dann auch drauf stoßen. Hm. Und das Gedicht. Entscheidend ist eigentlich eben, sie kommen dann, sie werden, glaube ich, dort aus dem Raumschiff rausgeworfen oder sowas. Und durch Zufall kommt doch dann
da kommt das andere, aber sozusagen ein wichtiger Punkt, der hier, glaube ich, noch passiert, ist auch wieder so eine Sache, die sozusagen ihren Schritt in das wahre Leben gemacht hat. Ich glaube, an der Stelle erzählt der Ford dem Arthur, dass es so eine universelle Übersetzungsmaschine gibt. Also das ist man hat so einen kleinen Fisch entdeckt, der sich irgendwie von Gehirnströmen oder sowas ernährt, macht man ins Ohr rein sozusagen eines Abfallprodukte ist, dass er von einer beliebigen Sprache in eine andere Sprache Text übersetzen kann. Also ähnlich das, diese Idee, was wir vorhin mit Duolingo hatten, macht also hier dieser Babelfisch.
Genau, so heißt der Kleine, ja.
Genau, also den macht man sein Ohr rein und wie gesagt, der ernährt sich irgendwie von Gehirnströmen oder sowas. Und das ist halt also auch so eine Sache, dass dann eines der ersten Übersetzungsprogramme im Netz, das war eben auch der Babelfisch. Also babelfisch.altavista.com oder sowas hieß das. Oder yahoo.com.
Ich glaube, war von Altavista.
Okay. Und da konnte man halt eben, also ähnlich wie im Wörterbuch, einfach Wort eingeben und dann hat man eben eine Übersetzung gekriegt. Also und dann, also diesen Babelfisch, den findet man jetzt so an verschiedenen Stellen. Und das ist so eine eindeutige Anleihe auch an dieses Douglas Adams Buch.
Genau. Ja, also von der Seite sind so einige kultige Dinge in diesem ganzen Buch verborgen, so Kleinigkeiten teilweise, aber die es dann eben aufgrund des Kultcharakters des ganzen Werkes geschafft haben, in irgendeiner Form dann auch im wahren Leben aufzutauchen. Und ja, stimmt, also an diesen Babelfisch hatte ich mich jetzt die Tage gar nicht erinnert gehabt, bei dem Durchgehen des, aber ja, jetzt wo du sprichst, beziehungsweise der ist, glaube ich, auch im in dem einen Film, den es der 2000, also zwischen 2000 und 2005 oder sowas, kam mal eben per Anhalter durch die Galaxis auch als Film in die Kinos hier bei uns. Und da ist, glaube ich, auch dieser Babelfisch in dem Sinne beschrieben.
Genau.
Und auch gezeigt.
Genau, und dann erzählt halt der Prosthetnik Vogonils, dass sein Gedicht, und wie gesagt, also ich glaube, dass der Arse ist relativ unbeeindruckt davon und sagt, ja, nettes Geschichte. Aber währenddessen der Ford auf der anderen Seite sich wirklich vor Schmerzen windet und gar nicht mehr kann. Und aus irgendwelchen Gründen sagt er dann der Vogone, hey, ich schmeiß die einfach raus. Genau, und versucht die dann halt also über so eine Schleuse dann ins Weltall raus zu katapultieren und dann halten sie halt wieder ihren Daumen raus. Und da kommt halt das andere Schiff, das andere Raumschiff.
Genau.
Das Herz aus Gold.
Genau, ja. Jetzt kam ich auch nicht drauf.
Und sammelt die auf. Und das ist dann so, eine ganz, ganz andere Geschichte. Also, wo die dann irgendwie.
Also, dort treffen sie ja in dem Sinne erstmal noch auf die weiteren, mit Hauptrollen, Hauptpersonen. Und zwar ist dort an Bord eben der Safford.
Bibelblocks.
Ja, genau, Bibelblocks. Und die Trisha McMillan, die, wie sich dann eben herausstellt, ist dieser Safford ein der Cousin oder so Ford. Und die beiden sehen sich da halt wieder. Sie reisen im Prinzip mit ihm mit. Der Safford als Person auch war wohl schon mal Präsident der Galaxis.
Ist es.
Ach, er ist es noch? Also nee, ich dachte, er.
Also ich weiß nicht, ob ihm das Amt irgendwie aberkannt wurde oder werden konnte, aber also ich bilde mir ein, dass er ist ja sozusagen geflohen, also er ist Präsident geworden und hat sich das Schiff bauen lassen und sozusagen bei der Übergabe des Schiffes ist er damit geflohen. Und da ist er sozusagen ein bisschen in Ungnade gefallen. Aber ich glaube, dass er in dem Moment immer noch.
Präsident der Galaxis ist.
Genau.
Ah, okay. Und an der Stelle, reisen sie im Prinzip mit den beiden, beziehungsweise dann auch noch mit einer interessanten dritten Person ist hier jetzt schwer oder das falsche Wort. Es ist Marvin.
Genau.
Marvin, der depressive Roboter.
Ja.
Der auch im Folgenden äußerst häufig darauf bedacht ist, zu betonen, wie schlimm und schrecklich doch alles ist und welche Probleme alles aufkommen können und was er nun alles erleiden muss.
Hm.
Also eine doch recht witzige Rolle, in dem Sinne auch, dass wir ja eigentlich den Robotern eher, ich sag mal, versuchen, im Praktischen die positiven Eigenschaften mitzugeben. Also es würde wahrscheinlich kein richtiger Roboterbauer darauf kommen, also wenn er einem Roboter wahrscheinlich in dem Ausmaße ein Gedächtnis, ein Wesen zuschreiben kann, dass er ihm ausgerechnet ein depressives Wesen gibt.
Ja.
Aber eben Marvin ist ein solcher depressiver Roboter.
Also ist der Safford Beaverbrox ist das Semi-Halb-Cousin von Ford.
Ach ja, genau. Das Interessante ist auch, dass Safford zwei Köpfe hat.
Genau.
Woraus sich dann natürlich auch wieder einige Dialoge und Ähnliches erspinnen.
Genau, also das sind so ein paar Komplikationen dann. Ja, genau. Und die werden halt da aufgegriffen von den beiden. Der Marvin holt die dann irgendwie ab aus irgendeinem Hinterzimmer. Und das Schöne, was in diesem Flugzeug oder diesem Raumschiff dann auch gibt, sind diese seufzenden Türen, die sozusagen Menschen ein Gefühl der Leichtigkeit oder sowas geben sollen. Genau, und dann das treffen sie halt die Trisha und die Trisha, also das kommt dann irgendwie raus, dass der Arthur ja die Trisha irgendwie auf einer Party vorher kennengelernt hat und sich mit ihr angefreundet hatte und dann kam irgendwie so ein extrem unangenehmer Typ und hat gesagt, ey, komm, lass uns mal hier zum fremden Planeten fliegen. Und das war in dem Fall halt der Safford. Und der hat sie dann in der Tat mitgenommen und jetzt sind sie halt dann zu viert in diesem Raumschiff und einem Herz aus Gold. Und die hat ja sozusagen auch noch einen sehr guten Antrieb.
Genau, diesen minimalen Unwahrscheinlichkeitsantrieb oder so ähnlich.
Also ich glaube, der heißt unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive. Und wenn man sozusagen in das Buch mal reinschaut, also im vierten Kapitel war das Buch beschrieben. Ich hatte schon gesagt, es wurde gebaut und dann freigegeben und Safford sollte das dann eben einweihen und da wurde beschrieben, also im Buch steht dann halt, darunter lag für alle sichtbar ein riesiges Raumschiff, 150 Meter lang, wie ein glatter Turnschuh, geformt, schneeweiß und zum Verrücktwerden schön. In seinem Herzen lag unsichtbar ein kleines goldenes Kästchen, das die raffinierteste Erfindung enthielt, die je gemacht wurde. Eine Erfindung, die dieses Raumschiff zu etwas Einzigartigem in der Geschichte der Galaxis machte, eine Erfindung, die dem Raumschiff seinen Namen gab, Herz aus Gold. Und dieses Teil ist eben dieser Wahrscheinlichkeitsdrive und dann später irgendwie kommt man dann raus, dass es so ein goldener Stab, glaube ich, ist mit irgendwelchen Eigenschaften, wenn ich mich richtig erinnere. Und der verleiht halt diesem Schiff nochmal ein paar Spezialeigenschaften.
Genau. Genau. Und dort machen sie sich, aber ich kann jetzt schon gar nicht mehr so richtig den Grund benennen, auf die Reise zu einem besonderen Planeten. Ich weiß ja jetzt schon gar nicht mehr so richtig, warum sie eigentlich dorthin machen oder was deren Ziel ist. Aber sie fliegen im Prinzip zu einem Planeten, der heißt Makratea. Auf dem eine Rasse wohnt, auf dem dort Lebewesen wohnen, die damit beschäftigt sind, andere Planeten zu bauen.
Genau. Na, es hat sich irgendwie so ergeben, aber da krieg ich halt leider die Namen dieser Bewohner auch nicht mehr zusammen. Also es gab irgendwelche Leute, die zu unglaublichem Reichtum gekommen sind. Und wie wir es eigentlich heute auf der Erde auch haben, dann fangen einfach Leute an, sich eine Insel entweder zu kaufen und wenn es die nicht gibt, wird sie halt gebaut. Und genauso ein Spielzeug gibt es dann halt im Weltall, dass dann Leute sich anfangen, Planeten zu bauen. Genau, und da fliegen sie halt diesen Planeten Makratea an. Und
wo Planeten gebaut werden.
Genau. Und
wie, genau, und dort findet eigentlich auch so insgesamt noch eine interessante Sache statt, denn es stellt sich dort heraus, dass die Erde in Wirklichkeit ein Riesencomputer war. Ein Computer, der angelegt wurde, eine gewisse Frage zu beantworten, eine Frage zu finden.
Genau.
Denn vor vielen Jahren, vor ganz und gar 100 Millionen Jahren oder sowas.
Also vor langer Zeit zumindest.
Genau, mindestens vor der Erschaffung der Erde, hat ein anderer Computer die Antwort gegeben.
Genau, also da war es halt auch so, dass, der Computer gebaut wurde, um die Antwort auf alle Fragen zu berechnen.
Ja.
die Antwort auf alle Fragen,
der Welt.
Des Weltalls, Universums und überhaupt allem oder so. Mhm. Und er hat halt auch gerechnet und gerechnet und gerechnet und gerechnet. Und nach also ganz vielen Jahren dann hat er dann halt, also gab es dann sozusagen so eine feierliche Prozession, das wird auch in dem Buch sehr schön beschrieben, wie dann alle zu diesem Aufstellung nehmen vor dem Rechner und den ja, auch verehren wie so einen kleinen Gott.
Weißt du, wie der im Deutschen heißt? Also im Englischen Deep Thought.
Ja, genau.
Hat man wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht übersetzt. Der tiefe Gedanke oder der große Gedanke.
Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist eigentlich eine gute Frage. Aber würde sagen, dass, ja, und oder halt auch, heißt auch Deep Thought. Genau. Und der sollte halt sozusagen die Frage, ja. Also
Deep Thought.
Genau. Diese Antwort liefern. Und eben nach einer längeren Berechnungszeit, also nach 7 Millionen Jahren Rechenzeit, hat er sich dann eben herabgelassen, die Frage zu beantworten. Und ich glaube, das war auch so ganz komisch, dass der nicht noch sagt, also das ist 42, sondern ist irgendwie 6 mal 9.
Echt?
Die Antwort auf alle Fragen ist 6 mal 9, das ist 42 oder irgend sowas.
Mhm.
Und
es was kommt war jedenfalls so dort liefert der große Computer die Antwort 42. Die genau. Antwort auf alle Fragen, das Universum und alle
und den ganzen Rest.
Genau, und den ganzen Rest.
Ja.
Ist eben 42. Diese Antwort, die hat im Prinzip damit für diese Bedeutung der Zahl 42 gesorgt. Sprich, das ist der Anlass der heutigen Sendung, weshalb wir zur 42. Sendung uns über dieses Buch Per Anhalter durch die Galaxis unterhalten und der beziehungsweise die entsprechenden ja, Anekdoten, Witze, sonstiges im Internet grassieren. Ich glaube, wenn man so einen hart eingefleischten, naja, Computermenschen fragt, nenne eine Zahl, dann wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 42 genannt genau. werden.
Also eine beliebige Zahl zwischen 0 und 100. Ich denke, da gibt es so einen Spike schon bei 42.
Ja.
Also das ist zu erwarten. Genau. Und was ich schön finde, dass wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal das Thema Zahlenmystik angesprochen am Anfang, dass natürlich sich die Leser des Buches jetzt gefragt haben, also nachdem die 42 so ein bisschen populär wurde, warum hat dieser Typ, der Autor, Douglas Adams, sich 42 ausgesucht?
Okay, dazu kenne ich gar nichts.
Und das ist halt auch immer wieder zu beobachten, gehen halt so die Spekulationen los. Also wir sind ja sozusagen bei Computern.
Ha.
Und die naheliegendste Idee ist jetzt anzunehmen, dass es irgendwas mit Computern zu tun hat. Also haben einige Leute einfach mal sozusagen die 42 in binär dargestellt und haben festgestellt, das ist irgendwie 10101 oder sowas.
Mhm.
Also
Nee, eins kann es hinten nicht sein. Aber
nee, stimmt, muss eine 0 sein.
Aber
also
10. 1-0 vielleicht.
Irgendwas. Also eine Zahl, die halbwegs regelmäßig aussieht. Also 32 plus 8.
Plus 8.
Plus 4.
Plus 2 ist dann nur noch.
Genau, plus 2. Und
genau,
es sind 1-0. Genau. Und also war das irgendwie eine Erklärung. Und dann sind ein paar andere, haben sich überlegt, also gibt ja dann auch wieder sozusagen, man kann ja so die Zahlen, dem Buchstaben Zahlen zuweisen, und man sagt, also die A ist eine 1, B ist eine 2, C ist eine 3 und so weiter. Und ich meine, heutzutage findet man das immer so kodiert mit 18 oder 88 in gewissen Rechtskreisen, die dann irgendwie die jeweiligen huldigen wollen. Und die haben halt sich hingesetzt und haben also gesagt, okay, Douglas Adams ist der Autor. wenn wir jetzt D.Adams kodieren, kommt 42 raus. Das war dann sozusagen auch eine Erklärung, die gelaufen ist. Und dann, also das, wie gesagt, das führt dann zu solchen abstrusen Sachen, dass das muss ich mal überlegen, dass, also ein paar Leute haben dann irgendwie versucht, zur Basis 13 Zahlen darzustellen und haben auch festgestellt, das ist, also ich weiß gar nicht mehr was. Mhm. Also wenn man irgendwas zur Basis 13 darstellt, dann kommt halt auch wieder 42 raus. Wie gesagt, da gab es also ganz viele Spekulationen, was das nur sein könnte. Also dann auch so, dann haben irgendwelche Durchmesser von irgendwelchen von irgendwelchen Isotopen,
ja,
und 10 hoch 42 sonst was. Also es, wie gesagt, also das gab dann unglaubliche Spekulationen, was das wohl sein könnte. Und Douglas Adams.
Ja, genau.
Genau, der hat sich dann also irgendwann mal geäußert. Und das fand ich auch eigentlich interessant. Hm. Und zwar so, zu Anfang der 90er bis so um 2000 rum gab es, oder weiß ich mal, es gibt es heute auch noch, aber damals war es sehr populär, nämlich das Usenet.
Hm.
Und da wurde halt so thematisch diskutiert, so verschiedenen Sachen. Und es gab sozusagen alternative Newsgruppen, Alt. Und innerhalb dieser Alt-Hierarchie gab es eine Gruppe, die hieß Alt-Fan Douglas Adams. Also es gab eine Gruppe, eine Fangruppe für Douglas Adams, gab unter anderem auch für Terry Pratchett eine und so für die ganzen, sagen wir mal, populäreren Autoren. Und in dieser Alt-Fan Douglas Adams hat auch Douglas Adams selber mitgeschrieben.
Echt?
Und das ist halt also auch interessant. Und er hat dann irgendwann mal, als es ihm darum ging, was die Zahl nur bedeutet, hat er darauf geantwortet, dass die Antwort, warum das 42 geworden ist, eigentlich ganz einfach ist. Er brauchte irgendwie eine kleine Zahl, die eine natürliche Zahl war, und er hat aus seinem Fenster geguckt und ist ihm 42 eingefallen und das ist halt 42 geworden. Und alles, alle anderen Sachen, die da rein interpretiert wurden, eben, was ich gerade so versucht habe anzudeuten, meint er zumindest. Das ist halt Blödsinn.
Ja.
Und das erinnerte mich dann auch so ein bisschen daran, ich habe auch so in den 90er Jahren ein Buch gelesen, das hieß Mein paranormales Fahrrad. Das ist von Gero von Rando.
Mhm.
Und das, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine englische Übersetzung ins Deutsche gewesen ist oder ob es wirklich nur ein deutsches Buch gewesen ist. Der hat sich halt auch so mit so paranormalen Phänomenen beschäftigt. Mhm. Also irgendwie, also das ging halt darum, dass wenn man bei seinem Fahrrad irgendwie die Anzahl der Glieder seiner Kette multipliziert mit, ich weiß gar nicht mehr, der Abstand von irgendwas, kommt man bei der Telefonnummer des ukrainischen Präsidenten raus. Also der hat so ein paar Zahlen kombiniert und meint, aber letztlich ist es völlig egal, was du nimmst. Wenn du Zahlen in einer gewissen Art und Weise kombinierst, kommst du auf solche Sachen raus. Ach nee, da fällt mir gerade ein, nämlich die Höhe der Grabkammer in irgendeiner ägyptischen Pyramide ist auch 42 Meter. Also das ist auch so, auch noch so ein 42er Ding. Also, und das gibt es auch bei den Pyramiden, dass dann irgendwelche Zahlen ausgewertet werden und dann kommt man auf so eine Pi-ähnliche Zahl und da wird quasi geschlussfolgert, dass die schon Pi kannten. Und also letztlich ist in diesem Buch, das in Mein paranormales Fahrrad, wertet er letztlich auch aus. Das ist, also wenn man sozusagen die Zielzahl kennt, kann man eben andere Zahlen so kombinieren, dass man auf diese Zahl kommt und das ist also wenig verwunderlich ist.
Aber was mir an dieser Stelle einfällt, ist umgekehrt die Fibonacci-Folge. Die wiederum ist interessant, dass man sie doch relativ auffällig häufig in der Natur findet.
Mm, das stimmt.
Also das wiederum ist so ein bisschen ein anderes Phänomen, wo man da auch schon also eine mystische Kraft dahinter vermuten könnte. Ja. Dass man doch viele an vielen Stellen diese Folge wiederfindet, diese Zahlenfolge der Fibonacci-Zahlen.
Das stimmt, ja.
Die können, also eventuell machen wir nochmal eine Sendung über die Zahlen oder unter Umständen ganz und gar vielleicht auch über Zahlenfolgen. Es gibt ja auch noch andere.
Ja, also auch Zahlentheorie steht noch so ein bisschen auf unserem Plan. Also ich denke, das Thema Zahlen wird uns auch in der nächsten Zukunft noch ein bisschen beschäftigen. Und ich habe gerade nochmal hier das rausgesucht mit der 42. Es gibt nämlich wirklich viele sozusagen entweder Anleihen an das Buch oder so Punkte mit 42, und zwar die Band Level 42, die hat wohl angeblich auch die Zahl 42 auch wegen des Buches ausgesucht. Also das ist halt so ein Punkt, und eine weitere 42 Zahl, die Sportler vielleicht kennen, ist die Marathondistanz. Mhm. 42,1 sind 5 Kilometer, also auch 42 steckt da drin. Dann die Ordnungszahl des Elements Molybden ist 42. Das ist aber jetzt natürlich unspektakulär, genau. Und die Anzahl der Zähne, die ein Hund im Laufe seines Lebens verschleißt, ist auch so. genau, dann Bill Clinton war der 42. Präsident der US-Staaten. Genau, in dem Buch, das was ich sagte, der Computer sagt irgendwie 9x6 ist 42. Mhm. Und es ist natürlich, also wenn man Mathe ein bisschen aufgepasst hat.
Nicht ganz getroffen.
Genau, ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Aber wenn man eben diese Rechnung auch in der Zahlenbasis 13 rechnet, dann kommt man auf 42. Das war's. Und Douglas Adams hat irgendwie dazu gesagt, nobody writes jokes in base 13. So, also das war so sein Kommentar dazu. Dann das mit der 1-0-1-0-1-0 hatte ich erzählt. Ansonsten gibt es glaube ich nicht also das Einzige, wo dann auch wieder Anleihen an das Buch genommen wurden, ist das SUSE Linux. Das hat sozusagen die erste offizielle Version, hat nicht mit 1.0 oder 1.1 begonnen, sondern die erste offizielle Version war 4.2.
Also da bin ich später eingestiegen.
Genau, also und bei dem TIFF-Header, also TIFF ist so ein Bildformat, da ist die Versionsnummer ist auch 42. Und dann gab es irgendwie noch was anderes, also auch in irgendeinem IETF-Standard stand auch irgendwie drin, dass der Rückgabewert bei Fehler 42 ist.
Das ist krass.
aber das weiß ich gerade nicht mehr, welcher das war. Das müsste ich nochmal nachschauen. Also 42 spielt halt an vielen Stellen eine Rolle.
Genau.
Und auch wenn ihr euch den Spaß mal macht und bei Google mal 42 eingebt, war es früher zumindest so, früher stand immer da irgendwie, das ist die Antwort auf das Leben, das Universum und überhaupt alles. Heute, also zumindest in der Google-Version, die ich hier gerade...
Genau, vielleicht ist sie wieder zu sehr an dich angepasst.
Nee, das ist ja hier aus dem Studio.
Ach so.
Also die wird gar nicht an mich angepasst sein,
sondern... Ja, genau. Stattdessen purzeln einige Paragraphen.
Ja. Also hier gibt's, also bei der Google, ich habe jetzt gerade nochmal die Wikipedia-Seite von 42 angeklickt. Und da gibt es also auch ganz viele Sachen, die hier nochmal.
Als Erklärung
dienen, genau. Oder stimmt, genau. Also, es kann auch sein, dass es andersrum ist, dass man irgendwie die Antwort.
Answer to the life,
the universe and everything. Und da kann es sein, genau,
da kommt 42 raus.
So rum war es. Also okay, wir müssen nicht 42 suchen, sondern
genau. Also Google kennt auch die Antwort auf die Antwort auf das Leben, das Universum und alles andere.
Ja, genau.
Und genau, eben das ist die 42, aber da auch im Buch die Leute dann etwas sich gefragt haben, etwas überfordert waren an der Stelle. Haben sie natürlich gefragt, dann nach der Frage gesucht. Nach der Frage, deren Antwort 42 ist.
Genau. Und da wurde dann aber, also ich glaube, das war auch noch die Antwort von Deep Sword, der gesagt hat, dafür reicht meine Rechenkapazität nicht mehr aus, da müsst ihr noch einen viel, viel, viel größeren Computer bauen, der euch die Frage errechnen kann.
Genau.
Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, also auch dieser Computer, Deep Sword, hat es ja auch sozusagen den Sprung aus dem Buch in das Leben, in das Computerleben geschafft.
Okay.
Es gab nämlich schon von IBM einen Rechner, der Deep Sword heißt.
Genau, dieser Großrechner.
Genau.
Der nicht der neue Schach.
Nee.
Wie hieß denn? Also das ist auch einer dieser Großrechner, das war. Mit einer, der bei den Schachweltmeisterschaften früher mitgespielt hat, jetzt ist es.
Genau, also das, ich muss mir überlegen, das war in
90er Jahren, der müsste gegen
Kasparov. Der hatte gegen Kasparov gespielt, so mit dem Ansatz, dass er den schlagen kann. Und Kasparov war damals der
Schachweltmeister.
Der Schachweltmeister.
Amtierende Schachweltmeister.
Genau. Und die haben dann auch über einige Runden gespielt. Und ja, jetzt muss ich mal, also ich versuche gerade mal zu gucken, weil nach meiner Erinnerung nach hatte Kasparov trotzdem gewonnen.
Ich dachte aber spätere Partien. Ich glaube, die haben nicht nur eine Partie gespielt. Und
ja, darüber lässt sich da, also ich habe jetzt auch nur den Wikipedia-Artikel aufgemacht und der lässt sich da irgendwie nicht so richtig aus darüber.
Nicht ganz
so. Und sozusagen Deep Blue, das ist dann sozusagen der Nachfolger, das ist dann auch mal 96 gewesen, der hat dann sozusagen Kasparov besiegt.
Ah. Dann hat man das bei IBM auch erst mit der nächsten Rechnergeneration. Mhm. Aber da haben die, gut gekämpft mit den Supercomputern.
Genau.
Mhm.
Ja, also das...
Stimmt.
Also ja. Deep Sword hat das auch nochmal sozusagen den Sprung ins...
wahre Leben geschafft. Da waren dann auch einige Computer- und Literaturenthusiasten beteiligt.
Genau.
Genau.
Ja, und das eben...
Aber ich dachte, Deep Sword baut noch den Konstruktionsplan für... Ich glaube, der kann noch errechnen, wie der Computer aussehen muss. Also die für den neuen Computer. Aber erst dieser Computer wird die Frage beantworten können.
Genau, also die Frage stellen können.
Wo die, Antwort, ja, die, Frage,
die Antwort ist ja bekannt.
Ja, genau, ja. Die Frage stellen können. Hm. Und genau dieser Computer wurde eben damals auf Makratea gebaut.
Hm.
Eben die Erde.
Genau, das ist sozusagen der Twist, der dann hier
richtig
entstanden ist. Und das, also, genau. Ist auch so, entspinnt sich eigentlich das schön, dass auch der Anflug auf Makratea ist ja nicht ganz komplikationslos. Das ist ja, also... Na, die wollten halt, also, ich meine, die haben vorher natürlich noch Zwischenstopps gemacht, also wir haben jetzt ein bisschen was überschlagen, übersprungen. aber sozusagen, dass der Anflug auf Makratea, das ist irgendwie so, dass die da anfliegen und der Planet ist ganz ruhig und als sie irgendwie in eine gewisse Nähe kommen, sagt irgendwie auf einmal eine Stimme, ja, sie sollen jetzt irgendwie hier abdrehen, hier gibt's, so nach dem Motto, gehen sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Und dann sagen die, interessiert uns nicht, fliegen wir weiter. Und dann irgendwann startet, also werden dann irgendwelche Raketen dann auf das Raumschiff abgeschossen.
Hm.
Es gibt dann so ein paar Eskalationsstufen, dann gibt es ein paar Raketen. Und jetzt kriegt den Zusammenhang nicht mehr zustande, aber aus irgendwelchen Gründen fällt dann so ein Walfisch und so ein Topfpflanze auf die Erde.
Hm.
Und das ist eigentlich auch so schön beschrieben, welche Gedanken gerade diesem Walfisch so durch den Kopf gehen, als er auf die Erde fällt und der Topfpflanze, dass die quasi eben nichts denkt, weil, ja. Ja, und dann landen die halt eben auf Makratea und schlagen sich dann halt durch zu diesem Konstruktionspunkt. Also das ist in dem Fall ist es so, dass Makratea nicht mehr in Betrieb ist. Also diese Planetenproduktion ist irgendwie stillgelegt.
Doch. Die bauen doch schon wieder an einem neuen
Planeten. Ja, das ist aber im Geheimen, also das ist dann, die kommen erst dahin. Also ich bilde mir ein, dass sozusagen die
Öffentlichkeit. Ich dachte, es ist einfach eine Krise im Weltall und dass nicht mehr so viele Reiche da sind, die so viele Planeten in Auftrag geben.
Also, oder so, ja, irgendwie.
Dass nicht mehr so viel Aufträge in dem Sinne da sind.
Genau.
Und dort sprechen sie eben unter anderem auch mit dem Erbauer der Erde, der davon erzählt, wie schön er doch die Küstenlinie von Skandinavien gestaltet hat und dass er jetzt auf dem neuen Planeten, den er gerade entwirft, eine derartige Küstenlinie entlang des Äquators baut. Also in dem Sinne die Zerklüftung, wie wir sie aus Skandinavien kennen, oder von der skandinavischen Küste, jetzt eben in Afrika.
Okay.
Und genau, die andere, dort treffen sie aber interessanterweise eben auch auf die diesen Supercomputer in Auftrag gegeben haben. Genau. Also die Erde eigentlich eben nicht als der Planet, wie wir ihn hier gerade kennen, sondern wir sind auf einer Berechnungsmaschine.
Genau, auf einem großen Computer.
Auf einem großen Computer leben wir hier gerade und eben auch als Teil eines Computerprogramms.
Genau.
Und in Auftrag gegeben haben das pandimensionale Wesen. Also Wesen, die in weitaus mehreren Dimensionen als den uns bekannten dreien unterwegs sind, aber sich eben genau in unseren drei Dimensionen als Mäuse manifestieren. Genau. Das heißt, das, was wir hier sehen als Mäuse, sind in Wirklichkeit...
Die Architekten.
Nee, die Auftraggeber.
Die Auftraggeber,
die genau. Die Auftraggeber, richtig. die darauf warten, die Frage zu erfahren zu ihrer Antwort. Und an der Stelle entspinnt sich nämlich auch genau diese Geschichte, dass diese Diskussion, also im Film weiß ich noch, da war es nämlich so, Arthur diskutiert mit den Mäusen, aber wir machen doch mit euch die Experimente im Labor. Und wo die Mäuse sagen, nein, 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 das ist umgekehrt. Wir machen mit euch die Experimente. Wir versuchen herauszufinden, wie ihr reagiert, wenn wir so und so handeln. Hm. Und das fand ich auch eigentlich eine sehr schöne, also einen sehr schönen Gedankenanstoß dessen, dass eigentlich nicht mal die Experimentatoren unter Umständen der Beobachtungsgegenstand hier sind.
Genau. Also das Setting war genau andersrum.
Ja, genau. Also da fiel mir nämlich spontan wieder die egoistischen Gene als Vergleich ein, dass wir eigentlich nur Reproduktionshilfe für unsere Gene sind, wir eigentlich eher den Ballast darstellen, der einfach für die Gene notwendig ist, damit sie sich fortpflanzen können. Und nicht umgekehrt die DNA bei uns das ist, womit wir uns definieren.
Ja, ja. Das gibt's. Ich muss gerade an dieses Buch denken. The Selfish Gene. Kennst du das? Von Richard Dawkins ist es, glaube ich.
Also der hat es sag mal was inhaltlich. Also mir fallen noch die Türen ein. Dass wir eigentlich die Sklaven unserer...
Nee, ich glaube, diese ganze Geschichte stammt, glaube ich, von jemand anderem. Das ist eher so ein philosophischer Ansatz.
Genau.
Ich müsste jetzt auch raten, beziehungsweise nachgucken. Also das ist sowas, was bei mir ganz weit hinten in meinem Gehirn irgendwie vergraben ist. Aber ich dachte nur, dass dir das Buch irgendwas sagt.
Nee, sagt mir gar nichts. Mir halt nur im Prinzip dieser philosophische Ansatz dessen, wer denn hier wirklich der Herr ist. Also sind es unter Umständen die Mäuse, die mit uns die Experimente treiben, indem sie halt herausfinden wollen, wie wir lernen, wie wir reagieren, indem sie sich das eine Mal auf den Knopf drücken oder im Labyrinth sich vorwärts bewegen und das nächste Mal halt nicht, das andere Mal auf den Knopf drücken und versuchen herauszufinden, wie wir damit umgehen, wenn sie von einer Regelmäßigkeit abweichen. All das, wo wir eigentlich glauben, sie zu beherrschen, wird dort just in dem Moment auf den Kopf gestellt und dort erklären die pandimensionalen Wesen, die eben als Mäuse für uns sichtbar sind, dass genau sie eigentlich diejenigen sind, die mit uns die Experimente treiben, beziehungsweise die darauf warten, dass ihre Antwort oder dass ihre Antwort befragt wird. Dass sie auf ihre Antwort 42 endlich die alles entscheidende Frage bekommen von der Erde, von dem Supercomputer Erde.
Ja. Und hier wird dann auch das eigentliche Drama ersichtlich, weil also hier wird dann wieder sozusagen der Kreis der Bogen zum Anfang geschlagen, weil, wie ihr euch vielleicht erinnert, hatten wir am Anfang erzählt, dass ja die Vargonen mit den Raumschiffen kamen und die Erde gesprengt haben. Und die Erde stand quasi kurz vor der Antwort, kurz vor der Frage. Also es war quasi
vor Abschluss der Berechnung.
Ja, genau. Und ja, und diese blöden Vargonen haben einfach den Computer vernichtet, ohne dass der irgendwie hier eine Antwort
was sagen konnte. Genau. Und an der Stelle kommt dann noch irgendwie diese Geschichte auf, dass die Mäuse versuchen wollen, bei Arthur an das Gehirn zu kommen oder an seine Gedanken zu kommen, weil sie hoffen, im Prinzip darüber noch die Erkenntnis zu gewinnen, halt an die Frage zu kommen.
Ja.
Aber es ist dann so, dass sie dann auch wiederum alle zusammen von Makratea flüchten in ihrem Raumschiff. Und dort dann die Reise antreten zur nächsten Station.
Ja,
Genau.
An das Restaurant, zum Restaurant.
Zum Restaurant am Ende der Welt.
Nee, das Universum. Die Welt.
Ja, hin, ja, genau, am Ende des Universums. Hm. Doch, genau. Da ist nämlich, glaube ich, ein Fehler in dem Ganzen, dass sie zu dem Computer am Raumschiff sagen, sie wollen ins nächste Restaurant. Und Nähe lässt sich eben hier zweierlei interpretieren, zeitliche Nähe oder räumliche Nähe. Und das Restaurant, der Computer sieht halt eben eher die räumliche Nähe und in Abermillionen Jahren wird genau an dieser Stelle, wo sie sich gerade jetzt befinden, das Restaurant am Ende der Welt, am Ende des Universums erbaut. Und aus dem Grunde werden sie halt durch die Zeit geschickt.
Ja, ja.
Genau.
Genau. Und das ist dann halt sozusagen der Beginn des zweiten Teils.
Ja.
Also Ende des ersten, Beginn des zweiten Teils.
Hm.
Und
hast du das auch gelesen?
Also ich habe das gelesen, aber da muss ich sagen, ja, sind meine Erinnerungen schon ziemlich verblasst. Also da kann ich mich so noch fragmentarisch an einzelne Szenen in dem Buch erinnern. Aber sozusagen das komplette Bild des Buches ist bei mir schon ein bisschen verschwunden.
Ja, also bei mir ist es gestern auch erst. Das Einzige, was mir wirklich von diesem Restaurant am Ende des Universums mit in den Kopf geblieben ist, ist das Schwein. Es wurde dann bis dorthin von der Zeit ein Schwein gezüchtet, eine Schweinerasse gezüchtet, die sprechen kann und die sich selbst anpreist. Das heißt also, sie bestellen im Prinzip und es wird dort das lebendige Schwein gebracht auf einer Platte. Und es preist im Prinzip seine Hinterschenkel an und den Bauch und diverse andere Körperteile. Woraufhin natürlich Arthur und Arthur total schockiert ist und erst recht nichts von diesem Schwein haben will. Woraufhin dieses Schwein eben empört ist, dass es nun eben gezüchtet wurde, um es den Leuten leichter zu machen, eben ihnen zu signalisieren, dass es auch wirklich Bestes geben möchte, dafür gelebt hat, dass es eben jetzt verzehrt werden kann und man will es immer noch nicht.
Ja.
Ja, es ist wohl auch irgendwie dann mit dieser Band und dass da die lauteste Band des Universums oder sowas ist wohl dort. Und es das Restaurant am Ende des Universums, auch da wieder das Wortspiel am Ende, in der Hinsicht sowohl das räumliche Ende, also es folgt danach nichts mehr, als auch das zeitliche Ende. Man kann also dort jeden Abend in einer Show miterleben, wie man an das Ende, das zeitliche Ende des Universums kommt, das Universum dann, ich weiß gar nicht, explodiert oder implodiert, also jedenfalls
sich vernichtet.
Genau. Und dann tritt man natürlich wieder die Zeitreise zurück an und hat dann einen schönen Abend.
Genau.
Am Ende des Universums.
Ja.
Ja, solche Sachen, ich weiß nicht, auch also von den anderen Büchern ist mir nicht mehr allzu viel in dem Sinne zugegen. Die eine Sache ist, was sich, glaube ich, durch alle dann durchzieht, ist eine Kreatur, die Arthur mehrfach tötet.
Ich weiß nicht mehr. Also dann, ja.
Agrayak. Oder sowas habe ich dann gestern den Namen auch wieder gefunden. Das eine Mal tötet er sie, also unbewusst immer. Das eine Mal ist es eine Fliege und er schlägt sie irgendwo tot. Das andere Mal, also eher ungewollt Sinne. Aber es ist immer wieder die Reinkarnation ein und desselben Wesens, was eben dann immer wieder durch Arthurs Hand zu Tode kommt.
Also insgesamt muss ich sagen, ich finde das Buch wirklich sehr schön auch zu lesen, weil es ist doch, verschiedene so Anspielungen
Diese vielen Dinge, diese Kleinigkeiten.
Genau.
Und eben auch zum Beispiel eine, Arthur lässt sich dann auch später mal nieder auf einem Planeten und perfektioniert dort die Kunst des Barbecue oder so ähnlich. Mhm. Also und auf diesem Planeten rennt, glaube ich, jedes halbe Jahr so eine Herde von Tieren durch, von so Stieren oder so Büffeln oder sowas ähnlichen, die eben als die Grundlage dieser Burger liefern oder für das Barbecue, das völlig normales Fleisch. So. Und das ist das perfectly normal beef, was da angeboten wird. Und jeder dieser Gäste, der da reinkommt in dieses Restaurant, stutzt erstmal und überlegt, völlig normales. Und es ist ja auch natürlich, wenn irgendwas auf diese Art und Weise so übertrieben als normal angepriesen wird, dass man dann stutzig wird.
Genau.
Also auch dieses Wortspiel da an der Stelle.
Ja, und außerdem ist es auch so, wenn ich mich da richtig erinnere, dass es gab da irgendwie so eine Maschine, wo du beliebige Geschmäcker, also so Getränke mit einem beliebigen Geschmack erzeugen kannst, die zwar den Geschmack haben, aber ansonsten, also auch wo er irgendwie dann der Meinung war, das schmeckt dann doch nicht mehr so, wie er es eigentlich in Erinnerung hat. Kann ich mich erinnern. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt nur. Ach nee,
also ja, nee, ich glaube, das ist in einem Raumschiff. In einem Raumschiff kann der das bekommen. Und er überfordert aber die Maschine da erstmal damit, dass er eben einen englischen Tee haben möchte. Weil er eben diesen schon lange nicht mehr trinken konnte und als Engländer.
Ja.
Ja. Und aber interessant ist dann im Prinzip auch dieses Ende, diese ganze Trilogie kommt auch mit den 5 Bänden ja dann auch wirklich, wirklich zu einem Ende, wo es dann an Haaren herbeigezogen wäre, da nochmal weiterzumachen.
Ja.
Die sich aber auch dann nochmal eben an genau diesem wiederkehrenden Wesen festknüpft. Weil das ist dann auch wiederum interessant, dieses Wesen prognostiziert an einem gewissen Punkt Arthur, dass er es noch so noch 3-mal, glaube ich, töten wird. Und das passiert eben dann auch 2-mal. Und ab da an, also Arthur weiß dann irgendwie, wo das passiert. Und dann versucht er im Prinzip, diesen Planeten zu finden und sich möglichst davon fernzuhalten. Weil eben nach den Regeln der Logik kann er nicht sterben, bevor er nicht das andere Wesen getötet hat. Und daher wird er sich davor hüten, das andere Wesen zu töten. Ja, aber so wie sich dann eben am Ende herausstellt, es geht nicht um einen Planeten, sondern um einen Club, um eine Bar, um ein Restaurant.
Ja,
und durch einen Trick mit Hilfe des Anhalters durch die Galaxis wird eben Arthur dorthin gelockt. Ja. Und es folgt das Ende dann.
Ja.
Völlig unspektakulär. Das Buch endet einfach. Aber das Buch an sich ist wirklich wahnsinnig lesenswert.
Genau.
Diese ganzen vielen Dinge. Eben, was wir jetzt alles so mit erwähnt haben, und von deren steckt noch wesentlich mehr drin.
Genau, also ich hoffe, wir haben das Buch jetzt nicht ganz zerredet auch.
Oh nein.
Wir haben ja doch sehr tiefgehend und sehr inhaltsreich darüber erzählt, aber also lasst euch wirklich da.